Reisen. Der Podcast mit Jochen Schliemann und Michael Dietz.
Wir finden es wieder sehr, sehr freundlich, dass ihr diesen Podcast beim Podcast-Händler eures Vertrauens gefunden, gedownloadet und tatsächlich eingeschaltet habt. Wenn ich wir sage, dann meine ich auch wir. Hier sind Jochen Schliemann und Michael Dietz. Schönen guten Tag.
Hallo, schönen guten Tag auch von mir. Wir hoffen, euch geht's gut. Uns geht es gerade relativ prächtig, denn wir stehen am Anfang einer neuen Folge, auf die wir uns ehrlich gesagt schon ganz heimlich sehr lange freuen.
Ja, heute, du hast schon gesagt, eine sehr besondere Folge. Ihr wisst, Jochen ist ja nicht nur Norddeutscher, sondern Jochen ist auch irgendwie Japaner geworden über die Jahre. Mich hat er ja schon total verrückt gemacht. Er hat mich quasi gezwungen, dahin zu fahren nach Japan. Ich war letztes Jahr dann auch dort. Und manchmal ist es ja schon gut, wenn er penetrant ist, der Jochen. Denn ich habe mich in diesen vielleicht kuriosesten Ort der Welt auch so direkt verliebt. Und wir haben 3 Japan-Folgen insgesamt schon gemacht. Also die Japan-Folge, wo wir gemeinsam über Japan reden, über meine ersten Eindrücke da. Und es gibt, und da will ich auch nochmal gern darauf hinweisen, 2 Spezialfolgen, und zwar über Kyoto und über Tokio. Und da auch ein klarer Hörbefehl. Und aus dieser Trilogie machen wir heute eine Tetralogie.
Ne? So heißt das, ne?
So heißt das. Krass. Also ja. wenn man 4 Japan-Folgen macht, die irgendwie inhaltlich zusammenhängen, aber schon für sich stehen, ist das eine Tetralogie. Da haben die in der Antike schon gesagt, das kann nicht so falsch sein.
Crazy.
Und heute kommen wir einem Wunsch nach von vielen von euch. So in den letzten 1-2 Jahren kamen immer wieder Mails, mach doch mal was über Essen.
Ne? Ja, das haben wir ja immer wieder bewusst gemacht und haben sozusagen beide Seiten, ihr und wir, haben gemerkt, wie wichtig uns Essen ist auf Reisen. Und wenn es ein Land gibt, in dem Essen wichtig ist, dann ist es definitiv Japan. Und wir finden auch tatsächlich, diese Folge wird produziert im Sommer 2020. Das Schöne daran ist auch, wenn man hinfährt, ist es der ultimative Essensguide für Japan. Und das ist eigentlich der ultimative Japan-Guide, weil in Japan geht es ohne Essen nicht. Und es ist zudem etwas, dem man sich natürlich auch in Deutschland und zu Hause, egal wo man es, schon widmen kann.
Weil auch
es
in Österreich, in der Schweiz.
Ja genau, also japanische Restaurants gibt es ja überall. Und deshalb fanden wir, war es eine gute Art und Weise, sich diesem Land mal so zu widmen. Und jeder, der sich mit Japan und jede, die sich mit Japan befasst, wird sehr schnell merken, ohne Essen geht's da nicht. Und das ist jetzt nicht nur rein pragmatisch gemeint, sondern das ist der größte Kulturanteil, fast den man da mitnimmt. Es ist ein Universum und eine wunderschöne Welt für sich, die es gilt zu entdecken. Und das versuchen wir heute zu tun. Es wird abgefahren.
Und bevor wir uns in dieses Kopfkino begeben und irgendwie schon Sabbermund haben nach Japan oder nach japanischen Restaurants, und das ist toll an dieser Folge von Reisen, Reisen, die dann Essen in Japan und japanisches Essen umfängt, wollen wir jetzt nochmal in den Sommer 2020 gehen. Reisen geht ja vor allem safe in Europa und auch in Deutschland. Und da kommt das neueste Werk unserer neuen Fernbeziehung ins Spiel. Wir haben ja da in Hamburg ein paar Leute, mit denen wir sowas haben. Die lieben Menschen der Geosaison. Und die haben ein neues Heft am Start. Die August-Ausgabe 2020 hat unter anderem sehr viele Tipps für das Reisen noch in diesem Sommer und Herbst. Und da stehen wir drauf, großer Schwerpunkt nachhaltiges Reisen. Es gibt die besten Tipps zum Wandern, zum Fahrradfahren. Und besonders geflasht hat uns die Story und die Bilder von Daniel und Benjamin Schneider im Heft. Das sind 2 Jungs, die mit dem Fahrrad von Wien in Österreich nach Venedig gefahren sind.
Geil.
Aber jetzt nicht so perfekt durchgeplant oder wie man sich vorstellt, irgendwie mit 9 E-Bikes und Gepäckträgern und alles Mögliche. Nein, die haben einfach ihre Fahrräder genommen, minimal Gepäck, ohne großen Plan, haben gesagt, das ist das Ziel, da wollen wir jetzt irgendwo hin. Und alles völlig basic. Und dadurch haben die total viel Spannendes erlebt, waren an Orten, wo sie nie sonst hingekommen wären, die fantastisch waren. Es ist ein super inspirierendes Abenteuer, so ein inspirierendes Abenteuer live. Weil das kann man theoretisch auch selbst machen. Man muss ja vielleicht nicht ganz die 830 Kilometer fahren. Aber allein schon die Vorstellung fanden wir sehr inspirierend und sehr cool. Und das neue Motto der beiden nach dieser ersten Tour, die wollen noch weitere Touren machen, ist nur ganz, ganz mit vagen Ideen los. Und das ist auch so ein bisschen, ja, das passt auch so ein bisschen zu uns, wo wir auch sagen, plant nicht immer alles, ne, so ein bisschen, aber lasst Platz für Neues, für Überraschendes. Die zwei Jungs haben das mit dem Fahrrad gemacht, von Wien nach Venedig, ist eine tolle Reportage. Also, das lesen und drin in der neuen Geo auch Jochen, dein neues Geo-Saisonwerk. Da mixt Jochen Gedanken von Helgoland und Japan. Ja, das könnt ihr, das klingt jetzt wie fast abgesprochen, ne? Wie das zusammenpasst, also Japan und Helgoland, das könnt ihr lesen, und sehr, sehr lustig, und da klingt's auch wie abgesprochen. Diese Folge, also diesen Podcast über japanisches Essen heute, nehmen wir auf einer Nordseeinsel. Und zwar auf Norderney, da hatten wir gestern einen tollen Open-Air-Auftritt, quasi unseren einzigen Auftritt, unseren Open-Air-Auftritt in 2020, weil das ging. Die hatten ein tolles Konzept mit Strandkörben und so und viel Abstand. Danke nochmal an Norderney. Jetzt steht Norderney ja für vieles, ne? Wir zwei lieben die Natur im Osten, kann man hören in unserem Podcast, aber für das beste Essen der Welt steht halt eher der ferne Osten, da steht Japan, und aus Reisen machen wir heute endlich tatsächlich Essen. Jochen, kannst du dich noch an das erste japanische Essen erinnern, das du je hattest? Oder zumindest eines der ersten?
Generell, nicht in Japan, sondern
generell.
Ja, das war in Hamburg. Ich komme ja aus Norddeutschland, und in Hamburg, als ich auch noch frisch war, da gab es dann eher so eine...
Das ist ja schon ein halbes Jahrhundert her,
ja. Aber da gab es natürlich dann die Sushi-Restaurants, weil es noch neuer war, eher in der Innenstadt. Da hat mich ein Bekannter mitgenommen zu Sushi, zum Sushi-Laden, und ich wusste so grob, was das war. Und wenn ich jetzt drüber nachdenke, war es ungewohnt. Also es war Sushi, es war Nigiri, also halt das, wo Reis unten ist und Fisch oben drauf, Nigiri. Und es war, glaube ich, Lachs oder so, weiß ich nicht. Und dann war ja die Sojasauce im Spiel, und dann nahm ich es und so, habe so ein paar, jetzt rückblickend betrachtet auch ein paar Anfängerfehler, wenn man es so nennen will, gemacht. Also, und hatte tatsächlich aber diesen einen Moment, der mich bis heute in Japan begleitet, auf viel vielseitigere Art und Weise. Und das ist dieser Moment dieses perfekten Geschmacks in einem Biss. Mhm. Denn das ist ja vieles das Prinzip auch von Sushi für mich zumindest. Ich habe so irgendwie dieses in den Mund genommen und dachte so, was ist das denn? So, ne? Also so Fisch, Reis, Soja ist geil. Ne? Also es machte irgendwie so.
So ein ganz neues Mundgefühl.
Ja, und alles so auf diesen Bissen. Ne, auf diesen Bissen konzentriert. Das ist jetzt nicht immer so bei allem in Japan. Es gibt ja auch diesen Begriff des Umami, also dieser Geschmacksmoment, ne, also dieser fünfte Geschmackssinn, wie man sagt. Und das hat damit zum Teil auch zu tun, jetzt nicht ganz. Aber daran erinnere ich mich, dass es ungewohnt war und dass es unglaublich reizvoll war und für mich irgendwie auch was Neues war. Ja. Und schön.
Ich hatte tatsächlich das erste Mal japanisch, als ich über die Folge nachgedacht habe, habe ich überlegt, wo war das? Und ich hatte tatsächlich das erste Mal japanisch in London. Ich komme ja aus der Pfalz. Bei uns auf dem Dorf gab es nicht so japanisch.
Klar.
So als ich noch frisch war. Ja. Man hatte vielleicht schon mal von Sushi gehört, aber es gab keine Sushi-Restaurants oder so. Ja. Und da war ich irgendwann Ende der 90er dann in London, und ich hatte so einen richtigen schlechten Einstieg in diese japanische Essenskunst. Also okay. So richtig schlimm. Hängt jetzt nicht an dem Essen, sondern wahrscheinlich wieder an mir. Wir waren halt so eine Gruppe von Freunden, so aus Deutschland, aber waren auch Engländer dabei. Und wir waren in London unterwegs und hatten halt so eine richtige, wir hatten eine ordentliche Partynacht, sag ich mal. Ne?
Okay.
Ich weiß nicht, sagt da The Fabric noch was?
Ja,
90er, Nullerjahre. Ja. Das war so damals wie jetzt oder vor ein paar Jahren das Berghain in Berlin war. Mhm. Also abgefahrener Schuppen. Ne? Bleibt immer am besten alles, was im Fabric passiert, bleibt auch da. Also wir waren,
nur du nicht. Ne? Ja.
Wir sind da irgendwie, keine Ahnung, samstags morgens so um 11 raus. Ja. Und irgendwie völlig durch, was man halt alles so macht in so einem Schuppen. Und wir hatten, ein paar hatten irgendwie Hunger, und wir sind halt so samstags morgens dann nach so einer Partynacht in irgendeiner so fertigen Londoner Sushi-Bar halt gelandet. Und ich habe dann irgendwie nach 10-12 Stunden nichts essen, Kaltgetränken und so, mir irgendwie so da so reingestopft. So, also irgendeinen rohen Fisch halt, auch so, keine Ahnung. Und das war nicht gut.
Ja, das auch.
Also das, also,
der, ne, da, ich meine, der Nerd würde jetzt schon sagen, deine Geschmacksnerven sind natürlich völlig zerschossen dann schon aus so einer Nacht.
Ja, du hast komplett. Ja,
und dann japanisches Essen fußt ja auch sehr viel auf feinen Sachen und so.
Ja, und das, also, das war schräg und das hatte ich aber natürlich, hast du dann so diese ganze Nacht, weil die großartig und lustig war und dann kommt sowas, keine Ahnung, morgens auf so einen nüchternen Magen halt irgendwie so roher Fisch drauf.
Ja.
Das war mein erster Bezug zu Japan. Das wurde dann irgendwie schnell besser, aber am Anfang dachte ich so, was soll das denn?
Ja, es ist ja auch, Japaner fangen ihren Tag ja auch, da kommen wir auch noch zu, auch oft ähnlich an, jetzt nicht mit Sushi, also nicht zwingend, aber ja, es ist ungewohnt.
Auch japanisches Frühstück, was ich in Japan kennengelernt habe, ist ja jetzt für jemanden, der so ich mache mir morgens, so wenn ich frühstücke, mache ich mir so ein bisschen Müsli, bisschen Joghurt drauf und vielleicht ein paar süße Früchte.
Ja komplettes anderes Ding. Also
genau.
Lass uns mal vorne anfangen, insofern, als dass ich jetzt sagen würde, wir haben beide gerade Sushi gesagt, beim ersten Kontakt mit japanischem Essen.
Ja.
Und ich glaube, das andere japanische Gericht, was man am ehesten noch kennt hier, oder was jetzt so langsam Einzug erhält auch, vielleicht auch in den Mainstream, ist ja Ramen.
Mhm.
Ramen, also diese Nudelsuppe, diese sehr würzige Nudelsuppe. Das sind so die zwei Sachen, die wahrscheinlich Leuten so als allererstes, denke ich mal, so einfallen. Vor allen Dingen halt Sushi. Sushi ist allerhöchstens 10% dessen, was dir in Japan an Essen begegnet.
Das ist das Verrückte, ne?
Ja, es ist die, nicht mal die Spitze, es ist einfach ein Element, das es weltweit geschafft hat, sehr früh. Ramen hat einen kleineren Prozentteil, weil es einfach ein limitierteres Gericht ist, weil es einfach eine Suppe ist, obwohl es sehr, sehr präsent ist. Ramen ist sehr präsent.
Ja.
Aber halt Sushi ist ja noch vielseitiger, sagen wir mal so. Aber diese Sachen sind ein ganz kleiner Teil von einem Universum an Essen, das sich da öffnet, von dem man gar nichts ahnt. Und das ist jetzt zum einen so in diesen verrückten Ausführungen, wo natürlich jeder dann fragt, hast du mal was Lebendes gegessen oder so? die Fragen so. Und viele Reisereporter verbringen dann ja meistens ihre Zeit damit, in Peking nur Heuschrecken zu essen oder halt irgendwas, was wackelt oder so. Das ist ja auch alles nett so, wenn man irgendwie so Expeditionen ins Tierreich essen machen will. Aber es geht eigentlich
völlig an der Realität auch vorbei. Es ist ja auch mit China, die Hunde essen, Katze essen. Ja, gibt es in ein paar Regionen und als Delikatesse, aber ist Promillebereich.
Ne? Genau, und Sushi und Ramen decken halt diesen kleinen Prozentteil ab, aber es gibt noch viel, viel mehr. Und da wollen wir euch jetzt ein bisschen mit hinnehmen. Also wirklich vom bisschen dem weirden Kram, aber halt auch ganz anderen standardisierten japanischen Essen, die ganz toll sind, ganz bürgerliches Essen. Wir reden über Essen zu Hause, wir reden Essen am Bahnhof, ganz großes Thema. Wir reden über ganz viele verschiedene Formen von Sachen, wie man sie zubereiten kann, bis zu Baumrinde im Wald. Also das ist ja wirklich, du hast ja auch diese Zen-Klöster dann da irgendwo, wirklich Leute alles nur Sachen essen, die keinen Schatten werfen, so ungefähr. So, weißt du, so.
Ich habe Baumrindeneis gegessen.
Will
ich. Also? Ja, das war großartig. Ja, ich habe Baumrindeneis gegessen. Das war so, ich glaube, da war Matcha dabei. Also ne, das war so grün, mit Grüntee und Baumrinde.
Ja.
Großartig.
Ja, Weltklasse. Und das ist, ihr merkt es jetzt schon,
ich habe Hunger. Ich habe jetzt schon Bock.
Die Vorbereitung auf die Folge war die Hölle. Die Fotos, es ist so schlimm.
Ich habe auch nochmal Fotos von diesem Trip letztes Jahr geguckt. Und man will sofort überall wieder ihn probieren oder was essen. Oder für mich war es so zwei, dreimal, wo ich dachte, wieso habe ich nicht mehr davon probiert oder mehr davon gegessen oder das noch. Aber das ist ja oft so beim wenn man das erste Mal irgendwo war, wo es gerade, also bei mir war das immer so Asien, wo ich dann, also die asiatische Küche ist ja so unterschiedlich. Ne? Also in den Ländern, es gibt natürlich Parallelen, das werden wir heute bestimmt auch merken, wo es vieles, wo Japan draufsteht, wo aber viel auch chinesisch ist oder sehr viel verwandt ist. Aber trotzdem ist es wie auch in Europa, jedes Land hat seine eigene Essenskultur, seine kleinen Nuancen, die anders sind. Und beim ersten Mal traut man sich vielleicht nicht alles zu essen oder hat natürlich auch nur die Zeit für irgend so ein bisschen was zu essen.
Ja.
Und gerade bei den Bildern, die ich mir vorhin in der Stunde vor dem Podcast jetzt nochmal angeguckt habe, habe ich ganz viel gesehen, wow, war das super, warum bin ich da nicht nochmal hin?
Ja, es ist, weil es so unendlich ist. Und ihr hört vielleicht das Leuchten in unseren Augen sozusagen. Es ist wirklich ein unendliches Universum. Das ist keine Floskel. Das hört nicht auf. Du fährst da, also ich war ja nun mehrmals da und es hört nicht, aber du kannst an jeder Ecke irgendwas probieren. Und wir bilden so ein bisschen was online auch ab. Also du hast ja schon auch Bilder gefunden. Dieses Thema Foodporn ist natürlich in Japan selbst wir. Also selbst
immer. Das ist hardcore.
Aber an meinen kritischen Tagen, also ich bin ja wirklich auch ein systemkritischer Mensch, sage ich mal, oder gesellschaftskritischer Mensch. Selbst ich mache von jedem Gericht da fast ein Foto, weil es auch noch schön ist. Wir haben sehr viele Essensfotos und ein bisschen, um das zu unterstützen, sozusagen die Bilderbeweise dessen, was jetzt so gerade schon passiert und was noch weiter auf euch zurollt, das findet ihr dann online. Generell muss man erstmal sagen, Essen in Japan kann man immer. Essen in Japan gibt es fast überall. Es ist fast Mittelpunkt des japanischen Lebens. Fast alles dreht sich um Essen. Wir haben übrigens die Fenster offen, falls ihr mal was im Hintergrund hört. Also wir
vielleicht kommt eine Möwe vorbei. Wir sind auf der Nordseeinsel und reden über Sushi.
Ja,
ganz Möwensushi.
Ja. Ja, das weiß die Möwe aber noch nicht.
Ja. Luftgewehr.
Ja, genau.
Nein, wir lieben Tiere.
Abgesägte Schrotflinte, dann trifft man auch. Nein. Und es ist einfach, es ist einer der Hauptbestandteile der japanischen Kultur, des Lebens, und es ist auch einer der Hauptbestandteile einer Japanreise. Hm. Punkt. Das wird man nicht umgehen können, das will man auch nicht umgehen. Da sollte man, wenn man als Hobby Essen hat und Essen entdecken, ist es ein Pro für Japan, sage ich mal. Und Essen in Japan ist ganz unterschiedlich. Essen ist oft gut sichtbar, ne? Also oft siehst du so knallige Buden oder so, wo es so Straßenfood gibt. Manchmal ist es versteckt hinter Vorhängen, ganz, ganz versteckte Läden, die du niemals finden würdest, wenn dir das nicht gerade mal jemand sagen würde. Ich hab Bekannte in Japan inzwischen, die ich sehr schätze, Freunde von mir, und die sind teilweise mit mir in Restaurants gegangen, die hätte ich nicht gesehen. Das sind Hauseingänge für mich gewesen, hinter denen sich eine Welt eröffnet eines hochklassigen Restaurants, das ich persönlich übrigens gar nicht als hochklassig empfindet, weil die halt alle so einen hohen Anspruch an sich selbst haben. Also wirklich so wie so ein, als wenn du in so einem Märchen sagst, so geh mal heimlich durch die Tür da durch und vielleicht öffnet sich eine neue Welt, und es passiert fast jedes Mal.
Die Kultur dahinter fand ich ja total spannend, weil man es ja mal aus Deutschland und Europa kennt, dass natürlich so Restaurants ja sehr offen sind. Also meistens kannst du dran vorbeilaufen und reingucken und kriegst schon mal so ein Bild davon.
Genau,
Und mir ging es am Anfang so, weil genau das, was du sagst, diese sieht aus wie eine ganz normale Wohnung, da ist so ein kleines Schild dran und das ist dann ein japanisches Restaurant. Also es ist nicht so ein Show-off, es ist nicht so auf einem Präsentierteller, hier guck schon mal auf die Karte, sondern du musst es so ein bisschen wissen, dass man da reingeht, und man muss sich am Anfang, fand ich dann auch ein bisschen trauen, da reinzugehen. Auch, keine Ahnung, in den verschiedenen Viertel in Kyoto war in den Viertel einfach da mal reinzugehen, obwohl man nicht jetzt wirklich sieht, was dahinter ist. Und ich kann nur am Anfang jetzt schon mal sagen, wenn man dort ist, traut euch das zu machen, weil, Fun Fact für mich, ich habe in 2 Wochen Japan nicht einmal richtig schlecht gegessen.
Nein.
Ich habe vielleicht ein Viertelmal so ein bisschen, so 2, 3 Gerichte, wo ich sage, da war die Qualität nur so mittel. Aber ansonsten war, egal wo ich mich reingetraut habe, war die Qualität immer tip top. So Ehrenmänner, Ehrenfrauen, die da zubereiten, weil Essen da so wichtig ist.
Ja, es ist das ist tatsächlich bei mir genauso. Ich war jetzt ja sozusagen netto dann auch wirklich lange da, also so 3 bis 4 Monate insgesamt meines Lebens. Und ich habe wirklich 1 bis 3 Mal durchschnittlich gegessen. Wirklich. Und nie schlecht. Also der Rest war immer bemerkenswert gut. Und das ist etwas, was du, das ist nicht nur Glück, das ist nicht nur ein Standard, der von irgendwelchen Behörden auferlegt wird, das hat was mit Anstand zu tun, das hat was damit zu tun, dass die ihre Würde dadurch, das hat was mit Würde zu tun. Wenn die können nur das Beste abliefern, das ist ein Mentalitätsding, weil sie sonst nicht, weniger geht nicht.
Mhm.
So. Und diese Schilder, und manchmal offen ist es ja auch so ein Vorhang, so ein zweiteiliger Vorhang, der draußen hängt, und so Sachen, die so eher aussehen wie ein Wohnhaus. Da hilft es sich dann halt im Internet zu informieren oder halt rumzufragen oder so.
Ganz kurz noch, Internet, weil das habe ich auch gemerkt, wenn du jetzt gerade ansprichst, ich will nicht deinen Vibe killen, wo du hast schon so Hunger, du willst zum Essen, aber so als, was ich gemerkt habe, auch diese Qualität ist so hoch, und dann, wenn man trotzdem so ein bisschen Restaurants recherchiert, also in Deutschland ist ja, ne, haben ja Restaurants, wenn die gut sind, 4,6 Sterne bei Google zum Beispiel, und da weißt du, okay, da muss eigentlich ganz gut sein. Und dann guckst du irgendwie im Reiseführer, hast Tipps von Freunden und hast Restaurantnamen und googelst hier nochmal, wo die sind vielleicht. Und dann haben die irgendwie aber nur 3,8. Und dann denkst du, 3,8 Sterne, will ich da essen gehen? Und dann liest du die Rezension, und das ist alles in so Perfektion, dass aber auch die Kunden, die Rezensenten, dann auch manchmal so, dann einen Stern abzugeben, weil die Serviette nicht in den gleichen Farben war wie sowas. Also sie sind super streng, auch in den Rezensionen. Also was man bei uns 4,6 ist, ist in Japan 3,8 oder 4,0. Also da muss man so ein bisschen abstrahieren. Das habe ich gemerkt, weil ich dachte, der hat gesagt, das wäre der beste Ramenladen da in Nara, und dann guck ich, da hatte nur 3,9 Sterne, und dann guckst du halt so ein bisschen durch in der Bewertung, und wenn man dann mit Google Übersetzer drüber geht, also alle aus dem Westen so, bestes Essen, Essen, und dann machst du so eine Google Übersetzung von den Japanern, und da war so irgendein kleines Detail, die hatten den Sake nicht, auf den ich mich gefreut habe, und da gibt's einfach einen Sternabzug. Also das ist schon, ich fand das schon sehr, sehr witzig, und das, was du auch sagst, die wollen ihre Würde, es ist so Face, so es ist so eine Ehrensache, dass man einfach die Perfektion auf den Tisch und ins Erlebnis zaubert.
Ja, ja. Und wie gesagt, du hast diese Vorhangläden, du hast die Straßenstände, du hast auch ganz oft oben in Kaufhäusern hast du was, 5., 6. oberste Stockwerke sind oft Food Courts, du hast im Moosgarten eines abgelegenen Tempels hast du auf einmal einen Stand, wo es ein bisschen Tee gibt oder so. Am Bahnhof gibt es wahnsinniges Essen. Generell gilt, was viele auch sagen, Japan ist teuer, gerade das Essen. Wenn man will, kann man richtig viel Geld ausgeben. Aber man muss es nicht. Selbst das billigste Essen hat für das, was es ist, die höchste Qualität. Du wirst dir da jetzt nicht den Magen verderben und musst nicht sagen, das ist ja widerlich. Also das wird nicht eintreten. Also ich sage jetzt mal zu 99%, man weiß nie, ob es da noch Ausnahmen gibt. Aber ich habe das nie erlebt. Und wichtig ist auch, glaube ich, bei dem Ganzen, es passt ganz gut zu deiner London-Geschichte, was ich auch gerade schon ein bisschen gesagt habe. Japanisches Essen springt dir selten ins Gesicht. Japanisches Essen ist nicht dieses Essen. Ich vergleiche das immer. Wenn ich das erkläre, erkläre ich das immer so ein bisschen so. Wenn ich nach Amerika fliege, also ich fliege ja nicht jede Woche nach Amerika, aber ich war jetzt 1-2 Mal in Amerika. Wenn ich da hingeflogen bin, war der erste Abend, bin ich in irgendeinem Diner meistens rein. Ich dachte, komm, wenn dann Amerika, dann richtig. Burger, Cola. Und das ist der größte Moment ever, wenn du dann diese kalte Cola hast und in den Burger reinbeißt und nach 3 Bissen kannst du nicht mehr. Das heißt, fängst ganz oben, du hast dieses alles auf einmal und dann füllt es mich so auf, das ist jetzt Geschmackssache auch, aber das trägt sich nicht. Also es entwickelt sich nicht und vor allem, ich bin einfach sehr schnell voll. Und Japan ist eher wie dieser Tee, den es da gibt. Du hast halt, du trinkst was und denkst so, ja, ist Tee, ne? Und dann denkst du so, der ist relativ mild. Und dann, wenn du denn dich drauf einlässt und ein bisschen länger Zeit mit dem Tee verbringst, merkst du, was ist denn das? Und dann entwickelt sich das so.
Und also es passiert noch was im Mund.
Es passiert noch was im Mund und du deinen Geschmack, ich habe es in Japan ganz oft, dass ich meine Geschmacksnerven ganz oft bei vielen Gerichten, nicht beim Ramen, zum Beispiel bei Sushi und so, erstmal daran gewöhnt müssen, dass sie leise angesprochen werden. Vieles ist ja sehr leise in Japan. Ich war mal mit einer Japanerin in Deutschland essen, die meinte so, warum steht da Sojasauce, wenn man im Thailänder, das ist schon so würzig. Die essen ja viel unwürziger.
Es ist nicht scharf, also japanisches Essen ist generell nicht so scharf.
Genau, und du hast dadurch sehr viel milde, du hast ein sehr, sehr mildes Grundniveau, auf dem sich die Nuancen dann wirklich ganz, ganz spannend auch entwickeln und da tun sich dann wirklich Welten auf. Nur du musst dich erstmal dran gewöhnen. Aber denkst du so Tee und Sushi, denkst du so, jo, jetzt eine Pizza, ne? So. Und das sei nur gesagt. Ja, wie Japaner selbst, wie diese Restauranteingänge, von denen wir gerade schon sprachen, springt einem dieses Essen einfach nicht permanent ins Gesicht und sagt so, ich bin das Geilste der Welt beim ersten Bissen. Oder es wird groß Werbung gemacht, das ist das Geilste der Welt, sondern lass dich drauf ein, und das ist jetzt auch nicht so schwer, wie es klingt. Das ist jetzt keine Studienarbeit, die 8,5 Wochen dauert, aber es ist was anderes. Ne? Und wenn wir jetzt mal reingehen in die Sache an sich, ist es so, erstmal sollte man sich merken, dass es sehr viele themenbezogene Restaurants gibt. Das nenne ich jetzt so, das heißt natürlich nicht so, aber es gibt so, ich will Sushi essen, ich gehe in Sushi-Laden. Ich will Ramen essen, ich gehe in Ramenladen. Ich will Soba essen oder Tofu essen, ich gehe in Tofu-Laden. Das heißt, sehr viel ist jetzt nicht, viele Restaurants haben nicht alles, sondern machen eine Sache sehr gut in verschiedenen Varianten. Und ich finde, wenn man anfangen sollte, sollten wir uns den Gefallen tun, mit Sushi anzufangen.
Mhm. Gerne.
Sushi kennt jeder. Also wirklich fast jeder, glaube ich. Also Sushi ist jetzt bei uns auch im Mainstream angekommen. Sushi gibt es hier fast überall. Das ist jetzt nicht so, das meine ich nicht versnoppt, was ich sage, aber wenn du in Japan Sushi isst oder wenn du japanisches Sushi isst, dann isst du jetzt hier erstmal nicht, wenn du nach Hause kommst, erstmal bestellst du nicht bei den Lieferservicen, bei denen du vorher Sushi bestellt hast. Das ist nicht so negativ gemeint gegenüber diesen Lieferservices. Es ist einfach nur gemeint, es ist einfach was ganz anderes. Hm. Hier bestellst du dir dann halt irgendwie 16 Avocado-Maki und Lachs-Maki irgendwie, also das ist das mit der Seetangrolle drumherum und der Reis und dann der Fisch in der Mitte, möglichst wenig Fisch, da ist halt billiger. Das gibt es nicht so oft in Japan. Japan ist so oft mehr Nigiri, also halt, wo der Fisch drauf liegt, oder vor allem, du isst da halt auch viel Sashimi, also wo es nur Fisch ist. Und du kriegst in Japan auch nicht diese, nicht mal eine California Roll, oder du kriegst jetzt nicht eine Rolle, wo da noch Chili-Soße drauf ist oder Mayo oder so. Das sind alles Varianten, die schmecken auch gut, die mag ich auch.
Also die sind sehr auf Europa getrimmt. Ne? Genau. Also das ist ja oft so, dass asiatisches Essen bei uns nochmal so eineuropäisiert ist oder ja. Und das ist ja auch völlig in Ordnung. Ja,
sicher.
Ne, bei indischem Essen ja auch oft, also wirklich authentisches indisches Essen zu finden.
Chinesisches Essen ist auch.
Auch, ne, selten, wenn, finde ich es fantastisch, aber das Ding ist, wenn man sagt, ja, ich esse gerne Chinesisch in Deutschland oder in Europa und dann fährt man nach China, dann ist das einfach nochmal eine neue Welt. Man erkennt Parallelen, aber oftmals ist das Essen dann halt auf unseren Geschmack, auf diesen Mainstream-Geschmack, und das ist, ich meine das gar nicht abwertend, natürlich nochmal optimiert oder halt gleichgesetzt. Und deshalb ist es, wenn man halt da ist, ein besonderes Erlebnis. Aber es gibt halt auch in Deutschland dann verschiedene Läden, da muss man vielleicht manchmal ein bisschen nachsuchen, da gibt es auch Tipps im Netz und alles Mögliche, die sehr authentisch dann halt kochen.
Ja, ja. Und ich meine, wenn man jetzt nicht mal die wenigen Zutaten von Sushi anguckt, Fisch, Reis, manchmal Nori, das sind diese essbaren Meeresalgenblätter, die das so zusammenhalten sozusagen, und Wasabi und Sojasauce, so. Und in Deutschland ist der Fisch relativ dünn drauf, der Nori, dieses Algending, hält das alles irgendwie zusammen, der Reis klebt, das ist dann auch gut, das hält und saugt vor allen Dingen viel Sojasauce auf und Wasabi möglichst viel, hast du irgendwann so ein Wasabi-Freeze und die Nase tut kurz weh und du denkst, geil, ich fühle was, so, ne? Sushi. So. In Japan, Fisch viel dicker, eine Qualität, die man jetzt schwer beschreiben kann, aber japanische Küche fußt sehr auf der Qualität der Grundprodukte. So. Und das ist einfach der beste Fisch, den man in dem Moment halt kriegen kann. Das ist natürlich viel mehr als Lachs oder Thunfisch. Du hast verschiedene Weißfische. Also wir reden jetzt meistens von Nigiri, wo der Fisch auf dem Reis drauf liegt. Du hast verschiedene Weißfische. Du hast Makrele. Übrigens fast der einzige Fisch, der wirklich nach Fisch schmeckt da. Ne? Alles, also weil er es soll. Ne? Der Rest ist sehr mild. Unagi, also halt Aal. Du hast Tamago, also halt Ei.
Du hast das mag ich ja besonders gerne.
Ja, Tamago?
Ja, ich mag Tamago super. Also weil ich finde halt, dass da, es gibt ja so ein Standard-Tamago, was man auch hier kennt,
ja.
Aber da war es halt nochmal in den Nuancen halt, je nachdem, wo du warst, wo du Sushi gegessen hast, wieder die Sushi-Chefs, also die meistens waren es Typen, die ich gesehen habe, die dann die Sushi zubereitet haben, halt natürlich dann noch so eine ganz eigene Note in dieses Ei reingebracht haben und wie unterschiedlich dann Ei auch schmecken kann, das fand ich fantastisch.
Ja, Tamago gibt es auch als Nachspeise oft, so ein bisschen leicht süßlicher oder so. Es gibt auch einen wundervollen Film, der heißt Yuri Dreams of Sushi. Das ist so ein Film über so einen Sushi-Chef. Und wenn ich mich richtig erinnere, korrigiert mich da draußen, aber ich glaube, es ging tatsächlich um Tamago. Da wurde mal deutlich, also es ging natürlich um Sushi-Chef. Da ging es aber auch um Tamago und da hat so ein Schüler von ihm, hat halt Tamago versucht herzustellen. Ei. So. Mhm. Also Tamago ist ja sozusagen so wie so ein Omelette, so ein kleines sozusagen. Ja. Und dieser Typ ist wirklich über Monate hinweg, jeden Tag hat er Tamago gemacht und hat Jiro diesen Tamago halt gebracht. Und Jiro hat probiert und guckte ihn immer an und sagte so, nee, nicht ganz. Monatelang. Der Typ war komplett im Eimer. Ne? Und irgendwann nach Monaten, dieselbe Situation, sagte Jiro dann so, okay. Und dann hat er den richtigen Tamago gemacht. Und von dem Typen ist was abgefallen. Das kannst du dir nicht vorstellen. Das ist das Niveau. Das sind Nuancen, die schmecken mir nicht. Aber wie gesagt, einerseits ist Tamago natürlich viel vielseitiger, als man meint. Und zum anderen halt, ja, es ist halt einfach ein Teil von Sushi halt. Aber auch, man kann es auch mit Sushi essen. Wo war ich? Genau, was es noch gibt, natürlich Muscheln, Oktopus. Oktopus als Sushi ist total interessant, weil allein einen Oktopus auf ein Sushi zu legen, also so ein weißes Stück dann davon, den so fein zu schneiden, dass er der schmilzt auf deiner Zunge weg, wenn er richtig geschnitten wird. Da geht es um eine Schnitttechnik. Da siehst du, wenn du das mit Mikro, also wenn du wirklich mit dem Handy ranzoomst, da siehst du ein Muster drauf geschnitten. Das würde ich auf 8000-facher Vergrößerung nicht hinkriegen, weil es so vielseitig ist, aber halt da natürlich auch so klein. Das heißt, es geht sehr viel um feine Messerarbeit auch und so. Das ist ja alles eine Technik, Sushi herzustellen. Die sieht sehr schnell aus, wie sie das halt machen. Setzt euch, geht, wenn ihr in Japan seid oder wenn ihr irgendwo in Deutschland seid, wo es das gibt, setzt euch gern, fragt nach der Sushi-Bar. Setzt euch nach vorne, guckt euch das an, wie die arbeiten. Fotos immer fragen, weil da sind die auch sehr spießig so. Dann verstehen sie auch so ein bisschen als Künstler. Aber guckt es euch an. Und die würden, wie gesagt, niemals Mayo oder Chili oder so drauf machen. Sojasauce nur ganz wenig. Also höchstens manchmal auch oben eigentlich auf dem Fisch. Das soll gar nicht über den Reis, weil er halt so viel aufsaugt. Und Sushi ist, geht in solche Läden. Geht in diese Läden, wo diese Roll, wie heißt das, diese
Sushi-Trains.
Sushi-Trains,
ja.
Ne, wo das so rumfährt. Ja. Ne? Nehmt euch da, was ihr wollt, probiert und setzt euch vorne an so eine Bar und guckt euch an, wie die das machen.
Bestes Erlebnis. Also ich habe auch gefragt, ich habe den auch gefragt, darf ich ein bisschen Fotos machen und filmen? Und allein die Läden sind ja schon, gibt es ja bei uns auch, aber dort sind die halt, wenn die dann in Tokio in so einem Laden bist, das ist halt schon ein Erlebnis, da geht so rein. Ist es so ein Kommen und Gehen die ganze Zeit. Die haben ja auch so ein spezielles, sehr einfaches Design. Die sind gar nicht so schön. Das ist mal, ne? Also sind eigentlich sehr basic. Du hast also deinen Platz, was ich dann toll fand. Du kannst die ganze Zeit, fährt halt irgendwie so spannende Sachen vorbei, die du halt auch noch nicht gesehen hast. Und dann kannst du fragen, was das ist. Oder manchmal gibt es so eine Karte, wo da draufsteht, was es ist. Du hast dann irgendwie ja so heißes Wasser. Du hast so in manchen Läden hast du so heißes Wasser, wo du selbst ja noch einen grünen Tee machen kannst.
Ja, meistens für Umme übrigens. Flatrate. Genau. Ne? Also du kriegst einfach rein, kannst umsonst trinken.
Ja. Und ja, es macht mega Spaß, es ist mega interessant, also die Läden sind super.
Ja, und was ich zum Fisch vielleicht noch so, der ist halt sehr dick geschnitten, also das heißt, das ist dann so, wo auch Sachen mal was kosten oder so, aber es ist halt gar nicht so teuer. Nur als Beispiel, Thunfisch gibt es in 3 bis 4 Stärken, ne? Es gibt Toro, es gibt mageren Thunfisch, sonst was, bei uns gibt es ja meistens nur den einen, weil der andere einfach seltener, das ist, gibt's einfach weniger davon im Fisch. Der Reis, muss immer gesagt werden, ist ein Highlight für sich. Es gibt tausende Arten Reis. Ne? Also da verbringen Köche sehr lange, mit den richtigen Reis halt zu finden. Der Reis sollte eigentlich auch nicht kalt sein, sondern lauwarm zum Beispiel. All solche Sachen, die man, Nori, also dieses Algenpapier, das dann auch halt die Makis mal zusammenhängt oder woanders im Sushi vorkommt, ist eigentlich als Grundprinzip erstmal knusprig. Ne? Das heißt,
das sind so knusprige Platten eigentlich. Ne?
Genau, und das ist, ja. Musst dir vorstellen, du hast warmen Reis und was Knuspriges, Leichtes drumherum und dann halt noch diesen fast cremigen Fisch. Das ist ja was ganz anderes. Also wie so oft, wenn man in ein Land fährt und ein Essen dort isst, wo es herkommt, man versteht erst, was es eigentlich ist. Man hat die Elemente in Deutschland auf dem Teller, aber die wirklichen Dimensionen, die sind in Japan halt eben extrem, die verstehst du dann erst. Wasabi ist halt nicht eine scharfe Ballerpaste eigentlich, sondern ist aus einer feinen Wurzel gerieben. Gut, das wird sehr schnell, kippt sehr schnell um. Das heißt, es wird sehr schnell schlecht, wenn man es reibt. Aber wenn man nur einmal, ich habe das mal gesehen, diese Wurzeln sind wunderschön grün und wenn das dann abgerieben wird, natürlich schmeckt es anders. Miso-Suppe, die man oft kriegt am Anfang, isst man eigentlich fast eher am Ende. So. Sashimi isst man früh, Nigiri isst man in der Mitte und Maki eher gegen Ende und am Ende halt so eher so gegen Ende halt die Suppe. Ich will sagen, man versteht einfach ein Gericht und das sollte man sich natürlich geben. Und um es nochmal plastisch zu machen, mein Lieblingsessen, du hast mich zwar nicht danach gefragt.
Nein, habe ich nie gefragt, aber mich interessiert trotzdem.
Und das ist so, wenn ich da bin und es das gibt, ne, irgendwie und ich die Möglichkeit habe, esse ich gerne Negi Toro Temaki. So.
Ach ja. Ne? Was ist denn
Maki? Ja, genau. Negi Toro Temaki ist relativ einfach. Negi ist, Negi? Das, ist halt so ein bisschen Frühlingszwiebel.
Ah, okay.
Toro ist der fettigere Thunfisch, nicht der ganz fettige. Dann wird der Toro wird gehackt, darauf wird die Frühlingszwiebel gehackt. Und Temaki heißt eigentlich das große Ding. Also keine kleine Rolle, nicht ein Maki, sondern halt eine lange. Ja. Aber halt, die sind gar nicht so groß und gar nicht so mächtig, wie man sonst meint. Und du hast letztlich du hast eine relativ, so, weiß nicht, wie lang ist, so wie so eine Hand, so ungefähr so lang, relativ schmal, so eine Rolle, wo warmer Reis in knusprigem Papier sozusagen drin ist, mit extrem cremigem Fisch, mit einer leichten Frühlingszwiebel-Pfiff-Note so. Und es schmeckt so geil. Und das ist dieses Gefühl, was ich in Hamburg damals hatte, beim ersten Sushi, potenziert. Und das ist so, da ist Ruhe. Wir haben uns unterhalten mit Freunden und als der Freund irgendwas erzählte, als wir das essen, sagte meine Freundin so, ich kann jetzt nicht zuhören. Es tut mir leid. Ja. Ich bin einfach weg. Weißt du, was er sagt? Er sagt, weißt du was, das verstehe ich. Und da war Ruhe. Weil es halt einfach so viel mit dir macht. Wie gesagt, geht in so ein Laufband-Restaurant, geht einfach auch wenn ihr in ein Restaurant geht in Japan, man muss sie ein bisschen mehr suchen, als man meint, weil Sushi halt nicht alles ist in Japan. Fragt immer nach der Bar, ist nicht schlimm, wenn nicht, aber da sieht man es mal. Das ist ein relativ, die feiern nicht, wenn du reinkommst. Das ist alles, Japan ist ja recht sachlich so, die sind sehr, sehr gut im Benehmen und sehr ruhig und so. Da kannst du dir einfach dieses Handwerk mal angucken. Und der generelle Tipp, den wir immer wieder jetzt nicht sagen müssen, aber den wir euch jetzt schon mal geben, ist, geht mittags. Die teuersten Läden, selbst die dicksten Läden da, haben meistens mittags ein Mittagsmenü. Und das ist in einem relativ erschwinglichen Rahmen, haben die so 3, 4 Menüs, die völlig okay sind, also wirklich mehr als okay. Und es ist wesentlich billiger. Geht mittags in die teuren Restaurants, wenn ihr irgendwas essen wollt, was es billig nicht gibt. Tut es. Ja, das wäre das Thema Sushi.
Gehen wir zu Ramen jetzt.
Willst du Ramen?
Können wir zu Ramen, weil ich bin mit Ramen. Ramen ist das trendet ja gerade so in den letzten so in den letzten paar Jahren auch so bei uns in Europa. Ich kannte Ramen tatsächlich habe ich es erst vor ein paar Jahren bei Chef's Table bei Netflix.
Ja.
Bei der Serie, wo ich großer Fan bin, die ich auch gerne empfehlen möchte, weil das so wunderschönes Dokus, so wunderschönes Fernsehen über Essen, über Menschen, die Essen machen, tolle Geschichten gibt. Und da ist so ein Amerikaner, so ein bisschen durchgeschalterter Amerikaner, der es in Amerika nicht so geschafft hat und der irgendwie davon geträumt hat, Koch in Japan zu werden, und zwar Ramen-Koch.
Oh.
Und dann ist er als Ami nach Japan und hat gesagt, ich perfektioniere Ramen. Und alle haben ihn ausgelacht. Ne? Also hinter vorgehaltener Hand. Ne? Der Japaner lacht ja nicht aus, der ist ja höflich. Und er sagt, ja, mach du mal Ramen. Und er hat es tatsächlich dann geschafft, in so einem, nicht im Touristenviertel für Amis, sondern im Tokio, da japanischen Viertel eine kleine Rahmenbar aufzumachen und war dann im Fernsehen alles möglich, weil er halt alles ausprobiert hat, alles selbst gemacht hat, Bio gemacht hat, hin und her. Und seine Rahmen wurde zu einer der besten Rahmen in Tokio gekürt, was es überhaupt gar nicht geben dürfte. Nee. Und das hat mich dann halt heiß gemacht auf Rahmen. Und dann habe ich zum ersten Mal auch in Deutschland Rahmen gegessen, was ich schon sehr lecker fand, und war dann in Japan halt total geflasht von Rahmen, weil das ja auch so ein eigentlich ein einfaches Essen, eine Suppe, eine große Suppe ist, wo man auch in so einem Schnellrestaurant mit den Automaten vorne essen kann, aber auch wieder ein ganz fein. Und ich bin mittlerweile großer Rahmen-Fan. Wenn ich nach Rahmen mittags esse, brauche ich fast kein Abendessen mehr und bin den ganzen Tag glücklich, aber nicht voll. Also ich habe nicht dieses Burger-Gefühl, was du vorhin beschrieben hast, dass man halt in so einen Barbecue-Burger rein beißt und die Soße einem so links und rechts runterläuft, sondern Rahmen ist auch schon sehr, sehr mächtig, aber man fühlt sich, es ist, ich finde, Rahmen ist so ein Essen, was man für mich für ein Mittagessen perfekt ist, weil es macht direkt glücklich und hält so den ganzen Tag an, und abends braucht man eigentlich fast gar nichts mehr.
Das stimmt, ja, es hält sehr lange an. Also Ramen ist tatsächlich, glaube ich, eine der wenigen weiteren großen Bekannten aus Japan, so, wie man vielleicht schon mal gehört hat, wie du gerade schon meintest. Nudelsuppe hat halt Wumms, ist ein ganz anderes Essen, ist eins der Essen in Japan, das wirklich sofort einen Charakter hat, also das wirklich, das knallt auch so ein bisschen. Es ist bei weitem nicht die einzige Nudelsuppe in Japan. Ich nenne gleich nochmal zwei andere ganz kurz. Aber wir beginnen mal halt mit Ramen. Und es ist im Gegensatz zu vielen japanischen Sachen eher ein lautes Gericht. Und man muss, wie du sagtest, in ein Ramen-Restaurant gehen. Das gehört zur Experience dazu. Du hast oft offene Küchen. Du hast sehr viel Dampf, weil die Nudeln kochen, weil da ein riesiger Topf steht mit der Suppe. Diese ganze Brühe ist eine ganze Philosophie dahinter, was da rein muss, wie lange die kocht. Oft nehmen sie so alten Sud, den sie mischen mit neuem, und das ist ja alles.
Es duftet in den Läden so fantastisch, ist der Hammer.
Ja, es ist wieder eine Wissenschaft, die aber sehr nach außen gelebt wird in Japan, was nicht so oft ist. In japanischen Ramen-Restaurants wird sehr viel gerufen. Es lebt.
Ne? Also das stimmt, die rufen dann
die so, Nummern. Irgendwas, wenn du was bestellst und so. Das ist sehr lebhaft, positiv, ne? Auch so ein bisschen stressig, aber es ist nicht unangenehm.
Ja.
So, ne? Aber das gehört zum Stil der Kellner auch dazu, dass sie das halt tun. Da kriegst du oft am Platz, nicht immer, Oolong-Tee, also halt keinen heißen grünen Tee, sondern eher so einen braunen Tee manchmal, den du so mal am Platz kriegst, ist nicht immer so. Und was du letztlich machst, ist halt bestellen, ob du nur in einer Theke sitzt oder am Tisch. Oder du bestellst am Automaten,
das hast
du
gerade schon anklingen lassen. Ja, Automaten. Willst du über Automaten reden? Oder für mich war das ja komplett neu.
Ja.
Also man steht ja erstmal dieses wie kann man am Automat was bestellen? Als Westler überhaupt. Aber die Japaner, sehr durchdacht, diese sehr einfachen Automaten. Das heißt, du musst nur ein oder zwei Knöpfe drücken. Und es macht natürlich mega Spaß, wenn man vor diesen Automaten steht und kann dann die verschiedenen Arten, da kommst du gleich noch, du erklärst dir uns die verschiedenen Arten von Rahmensuppen mit den verschiedenen Zutaten bestellen. Da gibt's so ein paar Klassiker und ein paar besondere. Und dann gibst du an dem Automat, gibst du einfach, das kostet dann halt, das ist von der Kostenstruktur relativ einfach. Ne, sag mal, es gibt Sachen für einen Fünfer und für einen Zehner und für 15. Und dann machst du halt deinen Schein da rein oder deine EC-Karte, dann hast du ein Guthaben, wie bei so einem Tankautomat bei uns.
Yeah.
Ne? Und dann drückst du halt und dann kommt ein Zettelchen raus mit einer Nummer, und das ist das, was die dann auch später schreien.
Ja, ne? Also ja, es ist, teilweise sitzt man dann und denkt so, Jungs, wenn ihr alle da seid und ich auch da, aber dann könnte man das ja einfach kurz sagen. Aber sie wollen den Automaten. So.
Ja.
Es hat halt, gehört halt zu diesem pragmatischen Charakter eines Rahmen-Restaurants oft dazu, weil Rahmen, genauso wie du sagst, ist halt nicht das, wo man jetzt fein essen geht mit der ganzen Familie oder so, sondern Ramen hat was Pragmatisches, das machst du oft nach der Arbeit. Ich habe mit die besten Ramen so einer Uni in Tokio da in der Nähe gegessen, aber da saßen einfach Studenten, die für relativ günstige Kohle abends noch satt werden wollten. Du machst es auch mal mittags, du hast viele Mittagspausenleute, sie saßen in Fukuoka mal in so einem Ramenladen, da wirklich alle mit dem Handy Kopf runter und Ramen gegessen. Und
reingeschlürft, weil da darf man auch schlürfen.
Genau, das ist ja das andere Thema noch, schlürfen. Da denkst du so, was ist jetzt mit Japan los? Weil die sind ja immer so leise und so bedacht. In der U-Bahn spricht man nicht viel. Schlürfen ist, da gibt es ganze Filme zu im Internet, warum Schlürfen schlau ist. Weil Schlürfen das Umami unterstützt. Also will sagen, diesen Geschmacksmoment, diesen perfekten Geschmacksmoment des Herzhaften, des Vollen, des Vollmundigen und so. Das ist ja so das Umami, man kann das schwer umschreiben. Und wenn du schlürfst, ist wirklich wissenschaftlich erwiesen, mit so Zeichnungen machen die das halt immer so, dass dann irgendwie die Flüssigkeit von der Nudel abperlt und so halt noch mehr Geschmack entfalten kann. Und deshalb schlürfen die alle.
Das ist verrückt, weil dieses Umami, eigentlich Umami könnte man sagen, wenn man das erklären möchte, es ist schwer zu erklären, aber eigentlich ist Umami aus den Stoffen quasi natürliches Glutamat. Glutamat klingt ja erstmal böse, ne? Kann man alles künstlich herstellen. Hier 2,50 € Nudeln, ne? Schön mit Glutamat, dann schmecken die auch. Und Umami bedient sich halt dieser natürlichen Ressourcen. Also es gibt verschiedene Stoffe, also ganz natürliche Stoffe und in Produkten und Umami erzeugt das dann.
Genau, es Tomaten haben Umami. Ja. Also es gibt so ganz viele Zutaten, die das haben und beziehungsweise wenn man die mischt, dann kommt das halt noch mehr zustande. Und da sind Japaner dann natürlich wieder perfekt drin. So. Und Umami würzig, vollmundig, herzhaft, der perfekte Geschmacksmoment, wie man es auch immer beschreiben will. Und da sitzen diese Leute in diesen Dingern, in diesen Läden, die halt pragmatisch sind, so ein bisschen lauter, wo es alles dampft und die Nudelnetze irgendwie rumgeworfen werden und so und schlürfen halt ihren Kram, gucken aufs Handy und sind kurz privat und brauchen das jetzt. So wie so ein Ami seinen Burger braucht, brauchen die manchmal ihre Rahmen.
Großer Spaß.
Oft wird auch nach dem Saufen Rahmen gegessen, wurde mir dann erklärt. Ich habe mal gefragt, was esst ihr denn so nach dem Saufen? Ist ja auch mal so die Frage. Ne? Wir,
jetzt hust doch mal.
Jetzt seid ihr live dabei, Leute.
Jochen Schliemann hat seinen Rachen befreit. Ja. Ich glaube, das ist auch psychologisch jetzt, weil wir die ganze Zeit über Essen sprechen, dass natürlich das Wasser im Mund zusammenläuft und wir natürlich so Bock haben, dass vielleicht dein Rachen durch Umami einfach so ein bisschen trockener geworden ist. Trink dir mal einen Schluck Wasser. Wir haben Wasser hier.
Aber live.
Wir trinken live Wasser in diesem Podcast. Ich heute auch. Wasser, bisschen sprudelig. Stilles Wasser bist ja du. Ich trinke heute einfach Sprudelwasser, weil wir tagsüber ja produzieren. Wir haben ja in den letzten Wochen, Monaten viel nachts einfach aufgenommen oder spät abends. Ja. Da trinke ich auch schon mal ein Kaltgetränk. Aber und wir sehen uns auch endlich wieder.
Ja, selbst mittags mit Wasser bist du der Spritzigere. Ja, wir sehen uns endlich. Wir sitzen endlich wieder voneinander.
Abstand, also, offenes Fenster, es geht alles.
Ja. Nudeln. Umami.
Rahmen.
Die Leute sitzen nach der Arbeitstag genauso. Und nach dem Saufen, genau. Ich habe ihn gefragt, was man nach dem Saufen isst. Weil bei uns dann vielleicht mal Currywurst, Pommes, Döner abends, wenn man halt gar nichts mehr kann. Oder du halt in London noch Sushi. Und da ist Rahmen tatsächlich im Spiel. Weil Rahmen halt sehr viel bindet und sehr viel Würze hat und Gegenfeuer ist.
So ein Kateressen direkt. Ja. Ne? So ein Kontraessen.
Genau. Und generell jetzt, wir werden das jetzt nicht alles durchdeklinieren, weil das eigentlich auch wieder ein Universum für sich ist, Rahmenessen. Aber es gibt erstmal drei grundlegende Formen von Rahmen. Das ist Shoyu-Rahmen, da ist die Basis halt Sojasauce. Es gibt Miso-Rahmen, da ist die Basis Miso-Paste, also fermentierte Sojabohnen. Und es gibt Shio-Rahmen, da ist die Basis Salz. Und es gibt auch noch Tonkotsu, das ist halt mit Schweineknochen als Basis. So, das sind so die vier Sachen, die Grundkonstellation meistens so sind. Es gibt noch ganz andere Sachen, es gibt Specials und da kannst du kleine Sachen dazu bestellen. Ein paar Gurken als Beilage, Gyoza, also diese gefüllten Teigtaschen, die mit würzigen Sachen gefüllt, irgendwie auch sehr guter Snack. Karage kannst du dazu bestellen, das ist so frittiertes Hähnchen. Du kannst aber auch so ein paar Nuri-Blätter in die Soße reinlegen, das ist ein Ei oder was auch immer.
Es wird ja
auch
in manchen Läden war auch irgendwie alles schon drin, so ein kleiner Fischkuchen, der noch da drin rumschwimmt, so ein bisschen Schweinefleisch oder halt eine einfach große Frühlingszwiebel, die da auch drin liegt. Also da gibt's halt so viele tolle Varianten und natürlich unter den Rahmenrestaurants und Rahmenköchinnen und Köchen gibt's natürlich auch ein bisschen Konkurrenz und jeder hat einen neuen Clou oder so. Aber es gibt so ein bisschen standardisiert, also das, was man bei manchen japanischen Restaurants in Deutschland kriegt, das ist manchmal schon sehr, sehr authentisch zu dem, wie es, also bei Rahmen finde ich es authentischer in Deutschland als bei Sushi zum Beispiel im Vergleich mit Japan.
Ja, das stimmt allerdings, ja. Rahmen gibt's überall. Ja. Halte die Augen offen. Es gibt an der Tokio Uni war ich mal. Es gibt einen Ramen Court, also so einen kleinen Food Court nur mit Ramen, zum Beispiel in Kaufhäusern manchmal. Ich war mal auf dem Fukuoka Ramen Festival, da poste ich mal ein Foto. Da war ein ganzes Festival mitten in der Innenstadt nur mit Ramen aus verschiedenen Ecken des Landes. Hokkaido Ramen, Shikoku Ramen oder halt irgendwie. Also es ist Wahnsinn, es endet nicht. Ne? Mhm. Kyushu Ramen, das sind verschiedene Gegenden von Japan, wo die Leute zusammenkommen, diskutieren wie auf einer Messe und jeder Mensch, der da hinkommt, sich verschiedene Ramen reinpfeifen kann. Du weißt, nach einer ist man satt. Ich habe mal 2 bis 3 geschafft. Danach muss ich halt nach Hause gebracht werden. So.
Ja. Aber das finde ich auch, um von Rahmen wegzugehen, aber so allgemein bei Japan unfassbar lustig. Fast jede Region, jede Stadt steht ja nochmal, also es gibt fast alles in jeder Stadt und überall, aber jede Region, jede Stadt steht nochmal für ein besonderes Essen. Also in Osaka gibt es soll man unbedingt diese Pfannkuchen essen. Sendai, habe ich gelernt, ist die Hauptstadt der gegrillten Rinderzungen. Ne? Ja. Die machen damit auch Werbung. Sendai, ne? Und dann gibt es irgendwie die Aalhauptstadt und die Lebermetropole und in Nara muss man unbedingt irgendwie dieses, wie hieß es da, Buddhas Popel, ne, Nara, also okay. Nara steht ja, ist ja mit der größte Buddha ever, ja, ja. Ne, auf diesem Planeten, so eine Buddha-Statue, wunderbar, ist in der Folge Japan mit drin erklärt, und da gibt's dann irgendwie überall, verkaufen die halt so, das ist so Puffreis mit Karamell überzogen, und übersetzt heißt das Buddhas Popel. Ja. So, toller Name, aber ist total süß, ist total lecker, und jeder Ort hat irgendwie auch nochmal so seine Spezialität, das fand ich sehr, sehr lustig.
Ja, das ist tatsächlich so, ich habe wenn ich Menschen in Japan frage und halt auch Freunde, jedes Mal, ich fahre da und dahin, oh, it's a very famous for chicken. Ich so, Moment, for chicken. Aber war nicht auch die Region auch für famous for chicken? No. This region famous for beef. Ne? Mhm. This is for mushroom. Und es gibt immer, jeder hat irgendwie sein Special.
Super.
Egal, andere ja. Nudeln. Ramen muss man machen, Punkt. Es gibt andere Nudeln, ich wollte sie kurz erwähnt haben, die ich ganz toll finde, Soba.
Bin ich auch Fan.
Große Nudelsuppe, noch nicht ganz so in Deutschland vielleicht angekommen, unbedingt probieren. Ganz wichtig ist auch, das sind Nudeln aus Buchweizen. Extrem bekömmlich, sehr leicht, trotzdem sättigend. Eine leichtere Brühe, aber sehr würzig. Tolles, leichtes Essen. Sehr schöne Restaurants. Also du hast auch kleine so in Gaststätten oder so, wo du mal reingehen kannst. Aber es gibt wirklich tolle Soba-Restaurants immer mal wieder mit sehr wenigen ausgewählten Varianten dieser Suppe und ein paar Vorspeisen, die aber auch ganz direkt mit der Suppe in Zusammenhang stehen. Da machen sich Menschen sehr viele Gedanken. Mein Tipp ist immer die Duck-Soba, also mit Ente. Du kannst im Sommer aber auch Kohl-Soba essen, wenn es da heiß ist. Der Sommer ist ja sehr heiß. Kohl-Soba ist super erfrischendes Essen, wo die kalten Soba-Nudeln daneben liegen und wo du sie durch eine Würzsoße so durchziehst. So ein bisschen wie ganz tolles Essen. Und danach immer fragen, habt ihr Buchweizeneis? Denn die haben oft auf die, ihr Thema ist Soba.
Wie heißt das auf Japanisch?
Oh, nee.
Haben Sie noch Buchweizeneis?
Ja, super.
Alter, komm mal rüber.
Nee, Dessert.
So. Ja, und ist dann, alles gut.
Und Buchweizeneis, weil sie dann halt im Thema Buchweizen bleiben. Buchweizeneis, ganz toll. Sei einfach nur erwähnt.
Okay.
Andere Nudel, die ich erwähnen will, ist Udon. Udon ist eine dickere Nudel aus Weizen.
So ein bisschen quetschig ist. Ja, so,
dicker, ne? Elastisch, ein bisschen wie Kaugummi. Ganz spannend, weil du es zu ganz vielen verschiedenen Sachen essen kannst, auch als Suppe, Udon-Suppe. Und beste Udon, die ich mal gegessen habe, war irgendwie eine Curry-Udon in Kanazawa. Zeigt zum einen, Kanazawa ist ein Ort in Japan, eine etwas kleinere Stadt. Und soll einfach nur zeigen, Udon ist kein festgenageltes Essen, sondern du kannst Udon sehr vielseitig einsetzen. Einfach nur, um mal ein paar Nudeln zu nennen. Ramen ist der Wahnsinn, muss man machen, aber mindestens Soba und Soba, vielleicht auch noch Udon. Ja. Soba ist ganz toll. Also könnte auch ein absolutes Trendessen auf der Welt, wegen der ganzen Unverträglichkeiten. Buchweizen ist was anderes und so. Ne?
Und das kannte ich wirklich nicht. Also Udon gibt es in Deutschland ja auch manchmal, aber Soba und diese Soba-Restaurants, wo die halt da drauf spezialisiert sind, das fand ich auch sehr spannend.
Ja, ich möchte noch über was anderes sprechen, was vielleicht so ein bisschen dieselbe Kerbe schlägt. So Alternative zu dem Essen, was wir auch essen, sehr leicht, sehr bekömmlich, total zeitgemäß, Tofu.
Oh.
Tofu, Leute, war für mich, bevor ich das erste Mal in Japan war für mich geschmacklose weiße Blöcke, am besten noch frittiert, damit irgendwas bei rumkommt. So, also Tofu ist fast ein Missverständnis, finde ich, in der deutschen Küche. Auch bei Asiaten, vielleicht weil die es hier nicht bekommen. Also guten Tofu zu bekommen. Da gibt es eine Parallele zu einem deutschen Produkt, was man fast nicht in Japan bekommt. Komme ich gleich zu. Guten Tofu in Deutschland zu bekommen, ist vielleicht auch einfach schwer. Tofu ist ein Universum. Ich habe das immer so ein bisschen verglichen mit Käse. Ich habe von Käse gibt es hunderte Formen in Europa, vor allem vielleicht auch in Amerika und anderen Orten, aber gerade in Europa, Frankreich, Italien, müssen wir nicht lange drüber reden.
Schweiz.
Schweiz, Österreich, Käsewagen. Ich stand mit einer Freundin aus Japan, als sie uns in Deutschland besucht hat, vom Käsewagen, die hat es nicht begriffen. Die kannte drei Käse und die waren arschteuer in Japan. Die kommen da nicht ran. Also selbst die Leute, die wollen, kommen schwer an den Kram ran, den sie wirklich brauchen und wissen gar nicht, was es alles gibt. Genauso ist es mit Tofu in Japan. Ich habe, also irgendwann stand ich mal in so einer Wohngegend zwischen Osaka und Kyoto vor so einem Tofu-Truck. Da hielt so ein Wagen, das war aber der Tofu-Truck. Der kam nur einmal die Woche und dann wurde halt irgendwie Tofu in verschiedensten Formen verkauft. Was schon wieder suggeriert und was ich halt meine, es gibt Tofu nicht nur diese eine Masse oder diese eine Konsistenz oder so. Es gibt, ich weiß nicht, es gibt, Tofu gibt's cremig. Tofu gibt's also wie Quark fast, würzig, fast flüssig. Es gibt blauen Tofu, es gibt gekochten Tofu, es gibt rohen, frittierten, würzig, mild und so weiter. Ich habe mal cremigen Tofu mit Koriander gegessen. Mir ist wirklich fast das Kinn runtergefallen. Das war eins meiner absoluten Lieblingsessen in Japan. Total schlicht, total schön. Zwei Produkte, es schmeckte so toll. Tofu mit würziger Soße, Tofu mit so ganz kleinen Fischen obendrauf, gewöhnungsbedürftig, aber auch wieder zwei Zutaten, völlig okay. Die Haut, die entsteht, wenn man Tofu macht, nennt man Yuba zum Beispiel, das ist etwas so wie Haut über Milch so ein bisschen, wird ein bisschen fester gemacht. Kannst du mit Soja, durch Sojasoße ziehen, wie Sushi kannst du essen, wundervolles Gericht. Mein Tipp ist nur, also vor allem im Sommer, weil es halt leicht ist, weil es sättigend ist und es ist extrem leicht. Und mein Rat, es ist jetzt Tokio oder andere Städte in Japan sind nicht gepflastert mit Tofu-Restaurants, aber es gibt sie. Geht in ein Tofu-Restaurant. Ich war in einem Tofu-Restaurant, irgendwann habe ich gesagt, ich mache das jetzt und habe mir so ein mehrgängiges Tofu-Menü reingezogen, um einfach alle Varianten mal zu verstehen, so von weißer Suppe, über verschiedenste Konsistenzen. Also das war dann auch, in Japan ist es oft so, das klingt jetzt mehr verwöhnt, als es ist, aber es war so ein Einzelraum, da lief dann so leichte Zittermusik, so im Hintergrund und dann bringen die so die einzelnen Gänge. Also ein Gesamterlebnis, was mich zu dem Grund bringt, warum man es machen sollte und für wen es interessant ist. Wir befinden uns hier nicht im High-Society-Bereich des Menschen, der jetzt nur dicke Hose essen geht. Essen ist für mich Kultur und in Japan auch. Und das ist für mich wie ins Museum gehen. Ich habe einen Abend lang Kultur gemacht und habe für einen okayen Preis eine ganz neue Essenswelt kennengelernt. Probiert Tofu.
Ja, und Tofu, du hast es ja schon gesagt, Tofu, ich glaube fest daran, dass Tofu auch in der Vielfalt, in der Qualität und so spannend, wie ich ihn da auch in Japan erlebt habe, und ich sehe das auch, dass es auch, sag mal, wenn ich in Europa unterwegs bin, dass es auch besser wird, dass es nicht nur diesen einen, du hast es vorhin gesagt, diesen einen deutschen Tofu gibt, der nach nichts schmeckt. Ich hoffe inständig, dass sich das so ein bisschen durchsetzt, dass die Leute ein bisschen auch mutiger sind, mit Tofu zu arbeiten, auch bei uns, weil es natürlich eine schöne Alternative zu tierischem, also zu Fleisch ist. Ist ne? Und du kannst ganz viele, ich habe ganz viele Gerichte, die ich früher vielleicht, da muss irgendwie Fleisch dazu, die ich jetzt mit Tofu esse, oder auch ganz, wenn ich im Restaurant bin, ganz, wenn ich weiß, die haben guten Tofu, die machen guten Tofu, oder ich probiere es da, dass wir Tofu esse, und das ist einfach ein ganz neues Geschmackserlebnis und Universum, und also Fleischersatz und für die Zukunft mal weiter gesponnen, wir können ja mit diesem Fleischkonsum, er wird ja auf diesem Planeten einfach nicht weiter so funktionieren. Ne? Ich esse auch gerne ab und zu Fleisch und ich genieße das dann auch, aber versuche es immer weiter zu reduzieren und dann auf ein paar Höhepunkte zu reduzieren. Ne? Ja. Deshalb bin ich vorhin zusammengezuckt. Ne? Also ich esse auch mal einen Burger, aber halt nicht so oft.
Das meinte ich ja auch gar nicht
negativ. Genau. Und nee, überhaupt nicht. Aber wenn, dann will ich den, dann muss es halt perfekt sein. Ne? Muss es auch vielleicht gute Qualität haben, Biofleisch haben oder irgendwie von einem guten Bauern. Gibt es ja auch konventionell. Aber ich glaube, dieses Tofu-Ding, was die Japaner ja schon und andere Asiaten, die Chinesen ja auch da am Start haben und auch immer weiterentwickeln, ich bin mir sicher, dass das weltweit noch viel größer wird.
Und vor allen Dingen auch genau das, was du gesagt hast. Du lässt nichts weg, du schaffst neue Höhepunkte. Ja. Ich habe da nicht irgendwas gelassen, ich habe was entdeckt. Mhm. Und das sind Facetten, die ich nicht kannte. Kommen wir trotzdem mal jetzt zum Aspekt, den wir vorhin schon hast kurz annehmen lassen. Die Exotik in Japan ist ein exotisches Land. Das habe ich auch schon mal in einer der anderen Folgen gesagt, dass einem nicht ins Gesicht schreit, dass es exotisch ist. Also es ist nicht bestialisch heiß, es ist nicht laut, es riecht nicht extrem anders oder so.
Es sieht eigentlich fast genauso aus wie bei uns teilweise. Also man hat im ersten Mal das Gefühl, man ist gar nicht so weit um die Welt gereist.
Genau, du sitzt dann irgendwann, sitzt du irgendwo rum und denkst so, was machen die denn da?
Wie sind die denn drauf?
Ja, es wird exotischer, je länger man da ist, und es wird leise exotisch. Und eine der Mahlzeiten, die das sehr gut zusammenfasst, ist halt das Frühstück.
Oh ja.
Also das ist wirklich, japanisches Frühstück ist etwas, das wirklich anders ist. Es ist komplett anders. Es ist übrigens ein Grund, warum die alle so alt werden und fast keine dicken Leute in Japan rumlaufen, weil da halt alles drin ist, fettarm und mit allen Nährstoffen, die man braucht morgens, ist man sofort versorgt. Aber es ist für Menschen wie mich und dich, die halt aus einer anderen Ecken der Welt kommen, anders essensmäßig sozialisiert am Morgen worden sind, wirklich gewöhnungsbedürftig.
Absolut. Also wenn du, keine Ahnung, so, ich hätte das, wenn du fliegst dahin, du hast ein bisschen Jetlag oder hin und her und dann willst du irgendwie Kaffee und jetzt will ich irgendwie irgendwas Fettes, was ist ein Schokocroissant oder irgendwas, ne? So, ja. Also was ich vielleicht sonst mal sonntags mehr reinballer oder wenigstens ein Müsli oder hin und her. Und dann gibt es aber nicht.
Heute hattest du auch ein Croissant, das ist nicht Sonntag, Michael.
Ja, aber wenn ich mit dir unterwegs bin, Jochen, ist ja für mich immer Sonntag. Ich schreibe meine Texte übrigens selbst.
Ja. Sehr gut.
Da kriege ich aber ein Herzchen, oder?
Ja, doch, das fand ich jetzt stark. Auch wieder, nein, aber genau.
Wie ich mich rechtfertige, ja. Ne? Wie ich mich rausrede aus meinem, ist gut.
Alles gut, alles ja. Gut. Du kannst dir ja leisten.
Ich kann es mir ja leisten. Ja. Immer mit dem Body.
Als Mensch, der
Ich mache es immer schlimmer. Genau. Ja, super.
Auf jeden Fall, ich esse auch öfter noch in Japan morgens mal ein Müsli oder so. Das sage ich ganz ehrlich vorweg. Die Zusammensetzung eines japanischen Frühstücks ist letztlich, also grob, ne? Ich mache das jetzt ganz grob, ist Reis, warmer Reis, eingelegtes Gemüse meistens, also so wie Pickles oder so, weißt du, also was ich meine, so eingelegtes Gemüse. Manchmal Algen, so klein geschnittene Algen, ein bisschen mit Karotten oder so, vielleicht auch mal eine gekochte Kartoffel, in Brühe gekochte Kartoffel, Miso-Suppe und meistens geräucherter und dann gegarter oder nur geräucherter Fisch oder Fisch halt generell. Aber halt nicht so ein frischer Fisch, sondern halt irgendwie schon noch bearbeiteter Fisch, wie gesagt, meistens geräuchert oder auch meistens auch mit Gräten und so. Und das ist halt eine Ansage morgens. Wenn du nach 3 Tagen im Jetlag immer noch irgendwo aufstehst und du denkst so, genau was du jetzt sagst, jetzt eine Schüssel Brombeeren mit Müsli oder so oder halt ein fucking Schokocroissant und das steht da, dann das ist eine Ansage. So. Und da ist aber alles drin, was man braucht. Darum werden die auch alle 1000 Jahre alt. Ne? Auch wieder Vergleich, ich meine das nicht, ich liebe die USA, aber Vergleich nur mit Amerika. Wenn du zu Denny's oder so ein Kettenrestaurant
Amerika gehst. Das sind die 2 großen Pole, essenstechnisch, finde ich. Ne? Wenn du morgens irgendwie 4 Kilo Waffeln reinpfefferst mit Zucker,
mit Sirup, Sahne. Oder, genau, und dann noch extra oben drauf. Und dann hast du das. Beides ist irgendwie toll, aber das andere wird dich wahrscheinlich länger ein bisschen auf dem Planeten halten, denke ich mal. Und es ist, man kann sich dran gewöhnen und es schmeckt sehr, 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 sehr lecker. Macht es. Ihr seid öfter in Hotels oder wo auch immer, wo ihr essen geht, wird japanisches oder westliches Frühstück angeboten. Wie gesagt, ich sage ganz ehrlich, ich mache es nicht jeden Tag. So, aber ich mache es immer öfter, weil es gut schmeckt, weil man sich ein bisschen dran gewöhnen muss und weil es mir gut tut. Ich fühle mich danach nicht so, also viele Sachen, die man so als normal betrachtet, dass man sich danach kurz schwer fühlt oder wieder müde wird, das passiert einfach in dem Moment nicht.
Weißt du, was mir hat das ein bisschen näher gebracht, dieses japanische Frühstück. Ich habe mal auch in Nara, was ich eben schon mal angesprochen habe, haben wir durch Zufall, auch wir werden nie drauf kommen, es war wirklich ein Zufall, ein Restaurant gefunden und dieses Restaurant war in so einer alten Schulhalle. Ich glaube, ich habe im Podcast davon erzählt und das waren auch so ganz viele kleine Schälchen. Da haben wir nachmittags quasi so eine Art japanisches Frühstück gegessen, weil die einfach von morgens um 10 bis abends um 20 Uhr das gleiche Essen haben mit so ganz vielen Schälchen. Es war alles vegan, also ohne Fisch, vegan, vegetarisch so eher. Ja. Und da konnte ich mich da so ein bisschen reinschmecken in diese Frühstückskultur. Aber ja, es ist trotzdem, es ist sehr, sehr lecker, nur die Uhrzeit passt nicht zu meinem Geschmacksgefühl oder was ich brauche jetzt irgendwie, um den Tag zu kommen.
Ich saß mal in so einem Ryokan, also so einem traditionellen japanischen Unterkunft. Das war tatsächlich so ein Bauernhaus in Shirakawa-go. Das ist so ein Ort, der ist wirklich im Innersten von Honshu, also der Hauptinsel, wo auch Tokio und Kyoto liegen, ungefähr ein bisschen näher an Tokio dran im Inland, in der Nähe von einer Stadt namens Kanazawa, in so einem Bauernhaus. In einem Mini-Ort, der heißt Shirakawa-go. So. In einem alten Bauernhaus habe ich gepennt. Und die machen ja Frühstück um 7. Da wird ja nicht gefragt, wann du Frühstück hast, sondern wird dir das ja mitgeteilt. So. Und dann machst du halt deine Holztür auf mit dem mit dem Papier dazwischen so, schiebst das Ding so auf. Da sitzen also die paar Gäste. Du hast halt auch dann so einen Mantel an oder so einen Bademantel. Fällt gerade das Wort nicht ein, aber du musst dich dann auch traditionell im besten Fall dann irgendwie so ein bisschen kleiden. Du sitzt auf deinem Zimmer, ist nichts Schlimmes, macht jeder da. Gewöhnt sich wahnsinnig schnell und sitzt halt da. Und in dem Fall war es so ein altes Bauernhaus, dass in der Mitte auch noch dieser geräucherte Fisch nochmal aufgewärmt wurde am Grillfeuer. Das heißt, du hast wirklich so eine kleine Grillgut in der Mitte von so einem Raum gehabt, von so einem alten Haus, das oben ein Loch hatte sozusagen. Und da zog dann der Rauch raus und dann hast du halt das Farbreich bekommen. So. Und dann ist halt Stille, dann wird da halt gegessen und dann kommen halt die alten Leute, geben dir das Essen und da gibt es auch keine Diskussion, ob du das isst. Da holst du nicht einen Snickers aus der Tasche und sagst so, komm, der Rest ist für den Hund. Das machst du nicht. Ne? Das machst du nicht. Und dann kommst du da eh nicht mehr raus. Und das muss dann halt sein. Ich habe irgendwann so einen Anfall gehabt, weiß nicht, auf der ersten Japanreise, nach 2 Wochen nur japanischem Essen, weil ich wirklich dann auch in entlegenen Ecken war und wirklich nichts Westliches mehr hatte. Also irgendwann ist man dann auch wirklich, denkt man so, fuck, gib mir eine Pizza oder so. Mhm. Und ich bin in Kyoto angekommen und die erste Maßnahme war, ich bin in den räudigsten Laden rein, ein Raucherrestaurant, in dem draußen stand, es gibt Toast mit Butter. Und ich bin dann ich rauche ja nicht, ich finde Rauch ja total widerlich in Restaurants, bin da rein, war mir völlig egal, habe mir einfach aus Protest gegen meinen eigenen Körper 20 Stücke Toast mit Butter reingezogen.
Du bist ein seltsamer Mensch,
Jochen Schliemann. Um irgendwas Westliches zu essen. Man muss so ehrlich sein. Ich möchte ganz kurz noch mal ein paar Orte sagen, zwischendurch, in denen man Essen bekommt, die man sich nicht vorstellen kann. Erstens Kaufhäuser, habe ich schon gesagt. Oben in großen Verkaufshäusern gibt es meistens, manchmal auch unten, gibt es so riesige Food Courts, wo du ganz viel Essen kaufen kannst und mit nach Hause nehmen kannst. Hochwertigstes Essen. Es sieht aus wie Delikatessenmarkt in jedem fucking Haus, Kaufhaus in Japan. Oben hast du 2 Stockwerke meistens Restaurants, wo du einfach durchgehen kannst, wo der Japaner meistens ist, wo du Themenrestaurant findest, verschiedenste Essen, wo du einfach dir was auswählen kannst, dann wird das sehr gut koordiniert, setzt du dich davor.
Und auch nicht nur japanisches, sondern international Essen, also ganz viel, also vietnamesisch, Thai, biermäßig, also das ist in den Kaufhäusern komplett Auswahl. Ne?
Ja, und da ist es dann gut koordiniert, dass du auf den Stühlen draußen warten die Leute, es dauert nie so lange, wie man meint, es geht und da kannst du einfach immer gut essen, du kannst überall in Japan essen und das ist einfach auch einer der Orte. Was dort passiert, was du ja auch wahrscheinlich gesehen hast, ist, dass viele Japaner, wenn sie ein Schaufenster haben von dem Restaurant, die Gerichte vorstellen damit, dass sie Nachbauten davon machen. Sie bauen mit Plastik, glaube ich, letztlich diese Gerichte nach.
Das ist so abgefahren. Und so witzig, ne? Ja. Es werden alle Gerichte, wenn sie in Plastikskulpturen dargestellt und so ins Fenster gestellt. Also das ist auch wieder dieses Kuriose an Japan, was man nicht versteht. Auf der einen Seite, wir haben ja vorhin gesagt, so dezent, dass du manche Restaurants gar nicht findest, dass du gar nicht weißt, das ist keine Wohnungstür, sondern geht's in ein Restaurant. Und auf der anderen Seite hat Japan wieder sowas knallig Buntes, Verrücktes, dass wenn man sich entscheidet, so ein offenes Restaurant zu haben, dann geben die aber Vollgas, 6. Gang mit Lampen, Plastikskulpturen und was mit Maskottchen und Leuten, die vor irgendwelche Maskottchen, die also körpergroß, ja, wo ein Mensch, ja, drin steckt, ja, und der dir dann noch einen Flyer gibt und alles. Also es gibt so, die Mitte gibt's fast gar nicht. Es gibt entweder nur dieses sehr dezente und wenn dann, so ist ja auch die Kultur oft, so dann und wenn dann komplett verspielt.
Ja, sie treiben es immer auf die Spitze. Und es gibt ja auch ganze Filme darüber, wie diese Essensattrappen halt hergestellt werden. Das ist ja auch dann wieder ein Ausbildungsberuf und eine Wissenschaft für sich. Und dann wird gezeigt, wie sie in Wasser diese Sachen formen und das mit. Das sieht ja auch wirklich toll aus. Das sieht ja unglaublich realistische Nachbildung. Ich würde da fast reinbeißen, wenn es vor mir liegen würde. Dadurch wird oft informiert darüber, was es dort gibt. Ne, obwohl natürlich Japaner mindestens ihre Karte auch selber lesen könnten. Also für mich ist es natürlich hilfreich, weil ich halt irgendwie japanische Schriftzeichen nicht lesen kann. Aber ja, sowas gibt es dann auch. Gehen wir kurz auf die Straße. Abends Tokio, du bist länger unterwegs, läufst den ganzen Tag rum, guckst dir Sachen an, es wird dunkel, kriegst langsam Hunger, wie eigentlich immer, und irgendwo riecht es dann gut. Es gibt oft, rotten sich diese Menschen, die Japaner halt zusammen in so kleinen Verschlägen irgendwie, wo die so mit so einem Plastikvorhang irgendwie so abgehangen sind. Das siehst du auch oft zum Beispiel, wo war das, in Fukuoka oder so Straßenstände, wo es dann so kleine Grills gibt oder so. Was es aber auch gibt, ist Takoyaki. Takoyaki sind letztlich so kleine Bällchen, die so groß sind wie heißen diese in Holland Poffertjes oder so. Mhm. Also, ne? Also ja. So groß ungefähr. Ich zeig dir das mal kurz. Das ist so, weiß nicht wie viel Durchmesser, 15 Zentimeter oder so. Also so wie Eiskugeln, würde ich jetzt mal so sagen. Ne? Das ist Takoyaki. Ist mit Oktopus, etwas Gemüse und Teig hergestellt. Wird dann in so Gussform halt so gegart, wo die sich auch so ein bisschen drehen, oder der Kollege, der die dann zubereitet, auf der Straße, so ein Straßenstand, ne, wie so ein Currywurststand oder so, dreht die dann auch. Und dann werden die serviert mit Barbecue-Soße und Mayonnaise und ein bisschen Bonito-Flocken. Das ist ein getrockneter Bonito-Fisch oben drüber. Und es wird tatsächlich eher so gesehen wie so eine Currywurst auf der Straße, so ein Snack zwischendurch, sehr herzhaft, so sowas zum Beispiel. Was ich wahnsinnig empfehlen kann, also das war jetzt Takoyaki, was ich sehr empfehlen kann, ist Karage. Karage ist frittiertes Huhn, klingt extrem banal, ist extrem gut frittiert, sehr würzig, gibt es nur mit grobem Salz und Mayo, gibt es teilweise an Schaufenstern, also muss man suchen, aber ich hatte in Fukuoka mal an so einer Klappe habe ich mir das gekauft, die waren im Becher, dazu trinkst du ein Bier, also gehst nach Hause, gehst ins Hotel, kaufst dir für ein paar Euro umgerechnet halt Karage, hast so Mayo zum Dippen, trinkst ein Bier dazu und guckst irgendwie Sumo im Fernsehen, hast einen schönen Abend, tolles Streetfood.
Karage finde ich ganz toll. Also weil diese Panade da drumherum, also die Japaner können ja auch geil. Panaden, so dieses Tonkatsu, was ja so ein Schnitzel ist, was im Grunde ein österreichisches Wiener Schnitzel nachgemacht ist. Ja, ne? Ja. Also wie, da kommen wir bestimmt ja auch noch drauf, haben wir in den anderen Folgen ja drüber gesprochen, dass die Teilchen, mein Thema, weltweites Thema ist ja Teilchen, dass ich so gute Croissants und Schokocroissants und was, also sonntags, oder wenn ich mit Jochen unterwegs war, dass die so gute Sachen nachmachen und auch diese Panade, was ja eher für Wiener Schnitzel steht oder Österreich, dann aber das so in der Perfektion weiterentwickeln oder nochmal anders angehen und diese Panade auch im Karage, das ist so, das ist eigentlich wirklich so ein Essen, wo man abends kann mit Sumo-Ringen guckt oder Rugby oder hin und her, was man dann in Japan also guckt und das halt so reinfuttert, aber das ist so, das ist richtig, also so handfestes Essen.
Ja, und da, wo du es gerade sagst, Tonkatsu ist ja so eine Art Kotelett, ne? Also, wobei es halt auch da wieder, es gibt wieder Tonkatsu-Restaurants. Du kannst ein ganzes Restaurant mit Tonkatsu besuchen. Da gibt es natürlich auch, da gibt es auch andere Sachen. Tonkatsu ist auch manchmal nur mit Pilzen gefüllt oder halt mit anderen Sachen. Als Beilage ist zum Beispiel halt nur geschnittener Weißkohl. Klingt seltsam, ist total leicht, total gut, total gesund. Zum Frittieren generell, sei gesagt. Es ist nie ganz so schwer wie bei uns.
Warum ist das so?
Ich weiß es ehrlich gesagt nicht
genau. Jetzt stelle ich einmal eine Frage, kannst du mir nicht beantworten.
Vielen Dank, ja. Aber wenn du an Tempura denkst, Tempura kennt man vielleicht noch so, ne? So Spieße mit so frittierten Sachen rum drauf, mal Gemüse, mal Garnelen, mal Meeresfrüchte und so weiter. Alles in einen sehr leichten Teig halt frittiert. Also die Art des Frittierens ist ganz anders da. Also das heißt nicht jedes Mal, wenn du dir was Frittiertes reinhaust, kannst du danach 3 Wochen nicht mehr laufen oder so. Ja. Sondern es ist ein leichteres Erlebnis. Tonkatsu, Tempura oder halt Karage sind da gute Alternativen. Was ich als letztes Streetfood auf jeden Fall noch empfehlen würde, weil es tatsächlich nicht viele wissen, für mich ein absolutes Trendfood, was halt passieren kann bei uns, was eigentlich um die Welt gehen muss und vielleicht ist auch, vielleicht haben schon irgendwie so kleine Startups in Berlin, Entschuldigung, dann weiß ich es halt noch nicht, Onigiri.
Ja.
Onigiri, also wie Nigiri geschrieben, mit einem O davor, ist völlig simpler Snack. Reis, Klebereis, als Dreieck oder anders geformt, mit ein bisschen Nori, also diesem Algenpapier drumherum, und manchmal noch gefüllt, sonst nicht. Reis mit Algen. Und es klingt banal, es ist der beste Snack ever. Es ist gesund, es ist sättigend, es ist leicht. Ganz oft kriegen Schulkinder in Japan sowas mit. Also Eltern verbringen sehr viel Zeit damit, aus so kleine Onigiri zu basteln. Von mir ist, dass sie mit den Algenpapieren auch so kleine Äuglein machen, so ein Gesicht drauf oder irgendwas Süßes oder so. Also was Süßes in dem Sinne wirklich, dass es süß aussieht. Ne? Onigiri, da gibt es, nehmt euch das mit, das gibt es in den billigsten, in den ganz normalen 7-Elevens. Da gibt es ja so ganz viele 24-Hours-Marken, Family Mart, 7-Eleven.
An jeder Ecke.
Wie bei uns
Bütchen zum Beispiel.
Genau, die haben halt immer auf. Berlin. Also das geht nicht, dass man da nicht reingeht, wenn man in Japan ist. Und selbst da gibt es Onigiri. Und die sind abgepackt. Das sind jetzt nicht die frischesten, aber die schmecken sehr, sehr gut. Bester Snack. Wenn ihr irgendwo hingeht und ihr wisst nicht, ob ihr was zu essen kriegt, nehmt 3 Onigiri mit, alles ist gut.
Darf ich dir was sagen, Jochen? Ja. Also Onigiri gibt es auch in Deutschland.
Aber nicht so oft,
oder? Nicht so oft, aber es gibt es auch, ich habe das auch schon in Supermärkten, also oft gibt es so ein bisschen Bio-Supermärkten, habe ich schon Onigiri gesehen. Es gibt, also in Berlin auf jeden Fall, ne? Habe es in Köln aber auch gesehen, ich bin mir sehr, sehr sicher, es ist nicht so verbreitet, nicht so bekannt, aber wenn man in Deutschland danach guckt, findet man es.
Okay.
Also es gibt.
Ja, super, umso besser.
Also es gibt es auf jeden Fall.
Es ist auf jeden Fall nicht im Mainstream drin. Und ich bin nicht so cool, dass ich in den Ecken so rumhänge.
Das stimmt.
Ja, danke. Aber gut, dass du da rumhängst, ne? Dass du mir das so sagen
kannst. Wir ergänzen uns einfach, fantastisch.
Ich denke, Onigiri kann die Welt erobern, wenn du mich fragst. Es ist ein simpler, leicht zu herstellender Snack, der auch noch gesund ist und so weiter. Das sind, wie gesagt, die kleinen Supermärkte, seien erwähnt, da gibt es immer kleine Süßigkeiten. Es gibt Vending Machines, da kann man eine ganze Folge drüber machen. Über die
Maschinen in Japan, Automaten in Japan, ey.
Da gibt's,
Alter.
Auch
Getränke
da,
essen.
Ja. Überall Automaten. Du stehst teilweise vor Tempeln im Wald. Das Einzige, was da noch steht, ist ein Automat.
Ja,
woher hat der Strom?
Ich weiß nicht. Wahrscheinlich Solar. Also Japan ist ja, finde ich, auf der einen Seite ja so eine Umweltsauerei, weil sie alles 1000-mal verpacken und überall Plastik. Ja. Auch ne, Automaten, klar. Im Automat ist natürlich in 10 Hüllen Plastik verpackt, dass es auch hygienisch ist. Das ist Japan ja immer sehr wichtig. Auf der anderen Seite sind sie natürlich super innovativ. Auch sowas, keine Ahnung, wie Solar oder Energie. Ja, ist auch wieder ein ganz eigener Podcast. Also Automaten und so, könnten wir auch eine Stunde drüber reden.
Gibt's halt, wie gesagt, wenn man es richtig...
Die 100 besten Automaten. Oh, du machst Bilder von Essen, ich von Automaten.
Ja,
ich habe so viele Automaten fotografiert, weil so absurdes Zeug drin war. Also jetzt nicht so das Zeug, keine Ahnung, von irgendwelchen Schulmädchen oder so, sondern Essens- und Getränkeautomaten mit einfach absurden Produkten und absurden Sachen, wo halt genau was du sagst, du läufst am Tempo vorbei, da ist hier ein Riesenautomat und du kriegst, keine Ahnung, also ein Päckchen Gemüsebrühe. Also auch, es gibt Essen, aber es gibt auch Sachen, die du vielleicht bei uns am Kiosk so schnell kaufst, weil du vergessen hast. Also abgefahren.
Ja, total. Also Automaten, da gibt es auch manchmal eine Muschelsuppe drin oder Maissuppe. Ist tatsächlich, es schmeckt nicht total beschissen. Nee. Convenience-Läden gibt es manchmal vorne an den Countern, an den Bezahlstellen auch noch irgendwie so eine Brühe, wo so Sachen drin liegen, unter anderem Cognacü. Das ist irgendwie so aus der Cognac-Wurzel hergestellte gallertartige Masse. Es ist, Leute, es hört nicht auf.
Ja, ja.
Es hört nicht auf. Wir werden uns hier auf die Main-Dinger konzentrieren müssen.
Komm, schieß das nächste.
Was sein muss, und da sind wir uns, glaube ich, einig, ist das Izakaya.
Oh ja.
Das Izakaya ist letztlich eine Bar. Ja, um erstmal für Menschen von uns irgendwie unseren Schlag sozusagen einzuordnen, ist eigentlich eine Bar. Es ist eine Bar, wo es extrem gutes Bier gibt und extrem guten Sake. Sake ist ja ungefähr so, funktioniert so wie Wein in Japan, ne? Also auch wieder so ein kleines Universum für sich. Reis, Wein sozusagen, Sake. Und oftmals kriegst du im Izakaya gutes Essen. Und zwar sehr, sehr gutes Essen. Und das ist unterschiedlich zu vielen Bars in Deutschland. Du sitzt am Tresen, trinkst und kriegst kleine Gerichte, die sich der Chef oder der Master halt irgendwie überlegt hat. So, und das variiert jetzt zu so meinen Izakaya, wo ich dann, das klingt jetzt so, als ich da jede Woche vorbeischaue, aber wenn ich in Japan bin, fahre ich da mal hin, liegt zwischen Osaka und Kyoto, das heißt Komatsuya, liegt an der Ibaraki Station, das ist eine Local Station. Wer Fragen hat, kann mir gerne schreiben. Der Mann muss Chefkoch sein. Der schenkt mir da Sake aus irgendwie und erzählt mir eine Geschichte dazu und hat halt dann so, der hat nur ein paar Plätze in der Bar und oben noch, das ist alles eng in Japan, ne? Irgendwie oben so ein paar Plätze im Obergeschoss, alles mit Holz verkleidet, so ein bisschen Musik läuft und direkt hinterm Tresen ist halt irgendwie der Herd. Heißer Wok oder was auch immer da am Machen ist. Ich sage jetzt so ein paar Sachen. Schmelzkäse mit Miso-Paste. Leicht frittierte Spieße jeder Form. Also da kannst du wirklich rumspielen. Kleine Dumplings, also halt so, also ein bisschen chinesisch. Kleine
Knödel, ja.
Knödel, ja. Aubergine
Dampfnudeln, sieht so ein bisschen aus, ja.
Ja, Aubergine mit Chili. Verschiedenste Pilze, also wirklich abgefahrene Sachen. Schnecken, dann wird's wirklich weird. So uralte, so ein Jahr alte Makrele oder so. Aber das ist nie schlecht, der wird nie schlechter. Das ist aber, das ist der Film. Das ist das, wo du wirklich dann sitzt, so nach dem, selbst ich, Michael, du wirst mich, glaube ich, nach dem zweiten oder dritten Glas Sake und sagst, ja fuck, dann esse ich das halt auch noch. Weil du wirklich dann reingehst, dann bist du da und wenn du dem vertraust, deinem Master irgendwie, deinem Izakaya, dann kommst du halt an Orte kulinarisch, die du vorher, da wäre nicht mal das Restaurant drauf gekommen, weil der sich jeden Tag was Neues überlegt.
Ja, fand ich auch. Ich fand auch die Mischung aus, dass man auch, wie anders so kulturell das ist, dass man eigentlich einen Platz hat, wo man zum Saufen hingeht, jetzt mal auf Deutsch gesagt, ne? Also man geht wirklich zum Trinken dahin. Aber gleichzeitig, bei uns gibt's dann vielleicht, keine Ahnung, in solchen Trinklöchern, in solchen Trinkhallen, gibt's so maximal eine Frikadelle und ein Brötchen.
Genau.
Und da gibt es halt dann wieder Fine Food. Und halt abgefahrenes Zeug. Und dann halt auch diese Sake-Nummer, wo du sagst, so bei uns gibt's ja auch so ein Weinlokal, da gibt's so Landwein und da gibt's diese feineren Sachen, wo so Etipetete-Wein oder so richtig High-End-Wein, ne, gibt's ja tolle Sachen auch bei uns. Und da ist dann aber auch so, denkst du, bist in der Bar und dann machen die aber hier die große Sake-Nummer, ne, gibt's ja auch dann von lieblich bis trocken und verschiedene Kategorien, das ist besser, das ist schlechter und die kennen sich auch super aus. Also das ist so ein anderes, so eine andere Trinkhalle mit einem irgendwie mit einem anderen, mit einem spannenderen Niveau, sage ich mal.
Es ist auch wieder, man landet immer wieder bei dem Begriff, ist Kultur. Und geht in ein Izakaya, gönnt euch das, recherchiert ein bisschen, geht in eins rein, gebt euch den Abend. Ihr werdet es nicht bauen. Es ist wie ein Theaterbesuch, nur dass ihr danach auch noch satt seid. So. Und der andere Ort, an dem man sich für möglich hält, dass man perfektes Essen kriegt, ist tatsächlich der Bahnhof, Michael.
Du hattest mir das gesagt, ich sage, ja, okay, da wird am Bahnhof, du hattest vorher zu mir gesagt, fahr in Japan, ihr wisst das vielleicht, ich fahre ja auch gerne im Auto rum einfach, ja. Ne? Was in Japan, werde ich auch irgendwann mal, hoffentlich in Japan mal machen, aber als ich da war, sind wir einfach mit den Zügen gefahren, was perfektestes Zugsystem, es ist schnell, es ist toll. Und du sagtest, ja, hol dir im Bahnhof was zu essen. Ich sag, Bahnhof, okay, gibt's bei uns ja auch, holst du so einen Snack. Und dann betrittst du eine Bahnhofsverköstigungswelt, wo du halt dir nicht irgendwie eine Wurst holst oder halt irgendwie noch ein Brötchen beim Bäcker, sondern halt in einer Auswahl, in einer Vielfalt und dann noch dazu in einer Schönheit, Hashtag Bento-Box, wo du richtig Bock hast, im Zug dann auch zu essen, weil der Japaner und die Japanerin als solches in der Öffentlichkeit essen ist eigentlich gar nicht so, macht man eigentlich nicht so, aber im Zug ist das so die große Ausnahme, da gehört das auch wieder zu Kultur, dass man eine Stunde vor Zugabfahrt da ist, um sich halt was Tolles aus diesen ganzen Bento-Box-Malls zu holen.
Ja, es ist genau, und sie essen dann übrigens, um es nebenbei zu sagen, es ist nicht laut. Es stimmt nicht.
Nein.
Es wird kein Müll da gelassen in der Bahn. Es kommen Menschen, der Platz sieht danach genauso aus wie vorher. Keiner kriegt es mit und trotzdem essen alle. Und genau das, was du sagst, du hast manchmal nach den Ticketkontrollen, hast du noch eine Riesenmall, eine Schlemmermeile an Bahnhöfen. Ich mache nochmal den Schnitt zu unseren Bahnhöfen. Auch gar nicht werden gemeint. Das ist einfach eine andere Art der Kultur. Die Bento-Boxes, das muss man mitnehmen. Und sie haben ein höheres Niveau als manche Restaurants hier. Der Höhepunkt war für mich der Eki-Marché in Shin-Osaka. Also Shin-Osaka ist der Shinkansen-Bahnhof in Osaka. Es gibt ja Osaka-Station, die Hauptbahnhof, und dann den Shin-Osaka-Station noch. Und da, der Eki-Marché ist halt einfach so eine riesige Schlemmermeile. Da kannst du eine Woche verbringen und nur essen. Im Bahnhof. Ne? Es ist, und da geht's natürlich weit über salziges Essen hinaus. Da kriegst du Säfte, da kriegst du Süßes, was auch immer.
Hey, Süßigkeiten. Und da gibt's ja auch so ein kulturelles Ding. Man bringt ja bei uns auch mal Geschenke mit, wenn man zu Gast ist. Aber in Japan sind so Geschenke, dass man sich untereinander Geschenke macht, gerade so Gastgeschenke. Wenn man irgendwo in Osaka war und fährt wieder nach Hause, bringt man seiner Familie oder vielleicht auch Freunden von Osaka, von der Reise, ja immer was mit. Und meistens ist es irgendwas auch zu essen. Und deshalb denkt man auch in diesen Bahnhöfen oder an diesen Orten, das ist alles so Touri, aber da gibt es dann große Geschäfte, wo die dann auch Süßigkeiten herstellen, nur für das Schloss von Osaka, vom Schloss von Osaka, was eine tolle Touristenattraktion ist, also für Japaner und international, ist ein super Gebäude, haben wir drüber gesprochen im Japan-Podcast. Und da gibt es dann halt irgendwie am Bahnhof von Osaka oder Shin-Osaka oder halt an diesem Schloss, gibt es halt ein Riesengebäude, wo es halt Geschäfte gibt, nur mit Süßigkeiten, die nur für dieses Schloss und für diesen Ort designt sind. Ja. Oder sich ausgedacht wurden dafür. Gibt es natürlich auch Doppelungen hinher. Und da gibt es dann auch immer so Hitlisten, das sind die Top 3 Süßigkeiten vom Osaka-Schloss, die man jetzt seinen Freunden oder seiner Familie mit nach Hause bringen kann. Ja. Und allein diese Vielfalt an diesen Stores mit abgefahrenen Verpackungen, mit Erdbeeren, die mit irgendwas gefüllt sind, was ich nicht weiß, in verschiedenen Schokoladen getaucht und hin und her, die dann auch schön aussehen in einer tollen Verpackung. Es ist so abgefahren.
Ja, es ist abgefahren. Und da sind wir jetzt gerade beim Thema Süßes, ne? Also du hast Matcha, hast du gerade schon gesagt. Matcha grün. Also eben nicht der grüne Tee, den man hier mal so macht, sondern wirklich dieses Pulver, dieses tiefgrüne Pulver. Matcha ist eine der Süßigkeiten, die da ja totaler Mainstream ist, die es hier noch nicht so oft gibt, die es aber eigentlich auch werden könnte. Bester Nachtisch der Welt, Matcha Parfait. Matcha Parfait heißt, ist eigentlich wie so ein Eisbecher und da hast du halt irgendwie ein bisschen Eis drin, Matcha und Vanille meistens, Matcha-Würfel, also so ein bisschen Gelee-artig, Matcha-Pulver, rotes, süßes Bohnenmus, Sahne und dann nochmal Matcha-Pulver oben drauf. Das ist der Wahnsinn.
Alter, ich baller dir eine. Du kannst mir sowas jetzt nicht einfach so sagen und ich sitze hier mit einem spritzigen Wasser.
Es ist die Hölle. Es ist die Hölle. Und das ist, dann gibt es noch, was gibt es noch alles? Also, guck, Matcha werdet ihr nicht drum rumkommen, gerade in Kyoto. Probiert Sachen mit Matcha. Matcha-Schokolade, Matcha-Snacks.
Matcha-Käsekuchen hatte ich.
Genau. Oh.
Jetzt so, hast du, Konter.
Ja, 1:1. Ja. Es gibt, witzigerweise gibt es ganz viel Baumkuchen in Japan. Habe ich nie verstanden. Es gibt Mochi, diese kleinen grünen Reiskuchen.
Ah, Mochi. Mochi, weißt du, das Mochi, ich habe mir das aufgeschrieben. Mochi.
Erzähl
mal, was Mochi ist. Ja. Genau,
Mochi sind kleine süße Reiskuchen aus Klebreis. Mhm. Da ist der Reis aber nicht mehr zu erkennen. Das ist einfach so aufgelöst. Das ist einfach so eine relativ feste, klebrige Masse.
Nichts anderes hat diese Konsistenz. Also die Konsistenz ist schon sehr, sehr speziell. Ja, ja. Ich war gar nicht so großer Fan davon, also aber mich hat ein Fact, den ich gelesen habe in einem Artikel über Mochi, den fand ich super, denn Mochi sind unfassbar gefährlich. Also nicht jetzt drin, die sind dann, wer es mag, sehr, sehr lecker, aber durch diese Konsistenz und die Form der Mochi, das sind so diese kleinen Klößchen, die bleiben gerne mal in der Luftröhre stecken, wenn man sie nicht richtig kaut, wenn man schlingt. Leute, wir sollen ja nicht schlingen.
Ja.
So, allein 2015, die Statistik habe ich gesehen, gab es in Japan, es gibt eine Mochi-Opfer-Statistik in Japan.
Opfer?
Ja, also wie viele Leute daran sterben jedes Jahr? Und ich habe in 2015 waren es viel, 9 Menschen sind allein nur wegen diesem Mochi halt in Japan gestorben. Es gibt Vorsichtsmaßnahmen vor Mochi. Zu Neujahr, japanisches Neujahrsfest, werden die Dinger sehr, sehr gern verschenkt und dann abends gegessen. Ne? Die sind dann auch so abgepackt und da ballern sich die Leute da rein. Und es ist kein Scherz. Es gibt den Tipp, dass man sich an Neujahr den Staubsauger, ja, das Bild geht jetzt so richtig auf, Alter. Dass man sich den Staubsauger dass man die Hand fast am Staubsauger hat. Ja, im Notfall, wenn dieses Motschin dir auf der Luftröhre sitzt, du kriegst es nicht anders richtig raus. Entweder du, wenn ein kleiner Mensch ist, kannst du ihn auf den Kopf stellen, den Menschen, ne? Oder Staubsauger halt. Und dann ziehst du das Ding wieder raus. Ist ein offizieller Tipp. Einfach den Staubsauger im Raum haben, wie bei uns, dass man den Eimer Wasser am Weihnachtsbaum hat, da Staubsauger. So. Don't shoot the messenger.
Ja, ich bin ja.
Das aber, sind Bilder, die dann im Kopf. Ja. Aber jetzt habe ich ja nicht mehr so viel Hunger. Jetzt bin ich wieder auf neutral. Jetzt kann ich wieder aufnehmen.
Das Thema Staubsaugerunfälle ist ja bei uns ganz anders besetzt. Ne?
Ja,
da müssen wir gar nicht weit ausholen.
Mein Gott, Körper und Körperöffnung.
Damit das nicht passiert, machst du am besten eine Teezeremonie. Da bist du ganz auf Zen, da bist du ganz runtergekühlt. Ja. Ich sage nur Teezeremonie. Gibt es immer öfter in Japan. Die Leute haben auch verstanden in Japan, dass es Leute wie uns interessiert, weil eine Tee-Zeremonie nichts Banales ist, sondern wirklich ein altes, traditionelles Instrument sozusagen, Ruhe zu finden, Achtsamkeit und so weiter. Sollte man einmal machen. Man kann sich ein bisschen im Netz informieren, wo es gute gibt. Manchmal ist es aber auch witzigerweise, ich habe das mal in Sapporo gemacht, in Hokkaido, da stand das einfach an irgendeinem Tempel draußen, if you want tea ceremony. Das waren so, glaube ich, die einzigen englischen Worte, die konnten. Das war auch falsch geschrieben, völlig egal. Ich habe gefragt an so einem Fenster und haben die sich total gefreut. Da wurde ich in den Tempel reingebeten, in so einen Nebenraum, dann saßen wir da und haben eine Teezeremonie gemacht, da hatten eine schöne Unterhaltung, weil darum geht es bei Teezeremonie. Das sind so ein paar Minuten länger, also nicht 5, sondern eher so 20 oder so. Grüner Matcha-Tee, wird meistens, oder anderer Tee wird halt irgendwie mit so einem Besen verrührt, mit heißem Wasser, und das ist alles schwerst rituell. Jede Bewegung, die der Mensch macht, der diese Teezeremonie mit dir macht, hat irgendeinen Sinn. Also in welchem Winkel du den Becher hältst, wenn du den Tee trinkst, wie der Besen klingt, wenn der Tee da drin aufgelöst wird. Und alles geht um diese leisen Geräusche und um, dass du dich darauf konzentrierst und danach von mir so noch unterhältst oder die Ruhe vor allen Dingen auch genießt und dadurch halt eine gewisse Achtsamkeit irgendwie gewinnst und einfach eine Ruhe in dir selbst findest. Eine ganz banale, natürliche Art und Weise herzustellen, dass du einen Moment der Ruhe findest, was witzigerweise immer funktioniert. Also beim ersten Mal bin ich rein und dachte so, yo, Alter, jetzt rührt die Kollegin da mit dem Besen in so einem Eimer rum. Weißt du? Und ich bin als Sechster dran und jetzt muss ich aus dem gelben Becher trinken, aber es wird ja immer gedreht, das hat ja alles einen Sinn. Und es funktioniert alles. Und dazu gibt's dann auch Wagashi, das sind so kleine japanische Süßigkeiten. Fragt mal, checkt es mal aus, ob ihr sowas mal machen könnt. Ist eine Erfahrung, tut überhaupt nicht weh. Im schlimmsten Fall ist langweilig, ich glaube nicht. Es bringt einem einfach so ein bisschen Ruhe. Michael, wir sind ja schon weit drüber, aber ich habe jetzt noch so zwei Sachen.
Ich hätte gerne noch hier quasi was extra. Bei mir passt noch was rein.
Wir ziehen jetzt einfach durch, oder?
Komm.
Weil es ist unser Leib- und Magenthema und das passt ja sogar. Ich habe einmal das Thema, was wir, glaube ich, das war witzig, das hast du mal anklingen lassen, als du in Japan warst. Wagyu. Mhm. Ne? Also Thema Fleisch. In Japan wird mehr Fleisch gegessen, als man meint.
Ja, also ich habe jetzt auch das Gefühl, es gibt mehr Fleisch als Fisch. Und wir als Westeuropäer verbinden mit Japan halt meistens irgendwie Fisch.
Ja, dass die alle nur Fisch essen und überall Sushi und sonst was, ist nicht so. Es gibt viele schöne, habt ihr auch immer wieder durchgehört, wir haben viele verschiedene Fleischvarianten schon genannt. Wagyu ist vielleicht einer der berühmtesten, um das Wort zu sagen, was die meisten immer noch wahrscheinlich mit Wagyu verbinden, Kobe-Rind. Ne, gerade so diese Grillfetischisten irgendwie, wenn jetzt sagen, mein Gott, Kobe ist das beste Fleisch, muss ich unbedingt mal probieren, ist unglaublich teuer, bla bla bla. Kobe, der Name Kobe-Rind, ist letztlich gutes Marketing. Denn Kobe-Rind ist nur eine Sorte von Wagyu-Rind. Und Wagyu ist eigentlich das Wort. Das ist extrem fettes, also sehr fett durchwachsenes, also nicht mit einem großen Fettrand, sondern regelmäßig marmoriert, extrem hoch marmoriertes, mit Fett marmoriertes Rindfleisch. Und das gibt es in dem Sinne nur in Japan. Und das ist, glaube ich, sogar geschützt. Oder man kann es wirklich in Deutschland und in Europa schwierig bekommen. Und es wird manchmal gegrillt am Tisch. Es wird in sehr kleinen Portionen gegessen. Einfach, weil es auch teuer ist und weil es, glaube ich, auch, also ich finde, wenn ich es esse, so, dass es irgendwann relativ schnell reicht damit.
Mir hat es nicht geschmeckt.
Du fandest es nicht so geil?
Nee, mir hat es wirklich, ich habe zum Glück nur so eine kleine Portion mal irgendwo probiert. Ich wollte es einfach nur probieren. Und also für mich war das jetzt gar nichts. Mir hat es nicht geschmeckt. Ich fand die Konsistenz nicht gut. Ich fand den Geschmack, also ist überhaupt nicht meine Welt.
Ja.
Witzigerweise.
Es ist, ja, ist ja legitim, weil es halt was anderes ist. Und das, glaube ich, ist so die Grunderkenntnis bei Wagyu. Vielleicht sind es wie bei Dry Age oder so, weil das habe ich auch nicht wirklich gegessen, aber so wurde es mir zumindest erklärt. Wagyu ist was anderes. Wagyu hat in dem Sinne keinen Biss. Wagyu schmilzt ja fast auf der Zunge, weil es so viel Fett hat. Und ich finde das Geschmackserlebnis schon wahnsinnig gut. Also ich finde es extrem spannend und toll. Aber es ist jetzt nicht so etwas, was du, davon wirst du nicht satt. Also du kannst dich jetzt nicht komplett da durchbügeln und den ganzen Abend Wagyu essen. Du kannst kaum bezahlen. Andererseits, wenn du rausfährst und eine Fleischerei findest in Japan auf dem Land, die sowas anbietet, ist es gar nicht so teuer. Es ist immer noch teuer, weil es es ist ein hochwertiges Lebensmittel, also hochqualitativ sehr hochwertig. Ich kann jeden verstehen, der da nicht so einen Bock drauf hat, weil es auch sehr fettig ist, einfach. Ich fand es in dem Moment als Geschmacksmoment fand ich schon absolut bemerkenswert. Also wirklich nur mit Wasabi-Paste oder so, oder einer leichten Würzsoße oder so. Und dann
ich war mehr im Tofu-Game. Das war für mich spannender und interessanter.
Ich mach da beides so. Da bin ich. Da bin
ja,
ich
du kannst rechts wie links.
Lothar Matthäus. Wieder. Hauptsache Japan.
Ja. So. Herr Müller.
Wenn man das alles mal, wenn man jetzt sagt, man will das alles mal verbinden zu irgendwie dem Essenserlebnis, was, das sind alles so Erlebnisse für sich. Wie gesagt, ich bleibe dabei, das ist Kultur. Das ist wie ein Museumsbesuch.
Ja, es streitet doch keiner mit dir drum. Ja, es ist Kultur.
Nee, ich möchte mir immer wieder sagen, so, das ist Teil dieser Japan-Erfahrung.
Ja.
Die beste Form, das alles zu kombinieren, wenn man es mal will und was man vielleicht sich auch mal geben kann, ist ein Kaiseki-Dinner.
Und da habe ich jetzt keine Ahnung, was das ist. Also ich habe das Gefühl, ich habe das Wort schon mal gehört, vielleicht hast du schon mal drüber erzählt, in einem anderen Podcast, aber nicht so ausführlich.
Ja, du denkst doch nicht, Kaiseki ist der Typ von deiner Bude nebenan, so, ne? Der alte Kai, so, ne?
Nein.
Okay.
War schon sehr lustig.
Nee, es geht.
Ja, so versandet, im Strand von Norderney.
Kaiseki-Dinner, ursprünglich ist es entsprechend der Herkunft aus dem Zen eine sehr vegetarische Sache, ein sehr vegetarisches Menü. Heutzutage wurde es in einer anderen Version, dafür steht es eigentlich heutzutage auch so wie es wir beide es jetzt auch benutzen werden, für ein mehrgängiges Menü, in das auch Fisch oder gelegentlich auch Fleisch Einzug gehalten haben. Das ist ein mehrgängiges Dinner. Oft in ziemlich intimen Rahmen. Das heißt, das gönnt man sich mal. Ne, oft auch in so Räumen, die dann so abgegrenzt sind, im Restaurant oder so, oder halt im eigenen Raum. Meistens sitzt du auf dem Boden, also halt an diesen flachen Tischen. Und es hat nur frische Zutaten, es hat sehr hohe Maßstäbe. Es wird immer nur aus der aktuellen Jahreszeit gespeist. Auch fast nur, also eigentlich nur mit regionalen Produkten. Ich könnte es jetzt noch nicht garantieren, deshalb sage ich fast. Und es wird immer der Eigengeschmack dieser Produkte hervorgehoben. Das heißt, es wird nicht groß verfälscht oder so. Und es bringt diese Detailliebe, diese Geschmacksfacetten, diese Tiefe dieses Essens, dass sich Sachen auch entwickeln im Mund und so. Allein schon die Gedanken, die überhaupt an Geschirr auch verschwendet werden, das ist ja auch schon, die denken ja noch darüber nach, welchen Teller sie irgendwie benutzen und so. Die Gedanken, die sich gemacht werden, das bringt es halt nochmal auf eine neue Spitze. So. Und es wird künstlerisch angeordnet, in mehreren Gängen serviert. Es ist manchmal auch fast ungewohnt. Also es sind so Sachen, aber du denkst, oh, was ist das denn jetzt? Ne? Also es ist wirklich abgefahren, aber es bringt einem halt sehr viel. So. Und Kaiseki ist etwas, das ist fast eine ästhetische Erfahrung, würde ich sagen. Also man kann es fast als, es ist in dem Sinne Kunst. So. Es ist in dem Sinne etwas, wo du wirklich da sitzt und dann wirklich so dich anguckst, wenn du zu zweit isst und dann dich anguckst, wenn du es isst und denkst so, was ist das? Was schmeckst du jetzt gerade und so? Und es ist manchmal einfach extrem lecker und manchmal ist es aber auch ein Film, den man so fährt. Und das kann man halt machen im Ryokan oder in so einem Onsen. Also Ryokan sind traditionelle Unterkünfte, Onsen ist eher so ein Bad, auch sehr traditionell, wo man auch einige Nächte verbringen kann. Man kann das aber auch woanders buchen oder so. Wichtig ist, dass man bei all dem Kladderadatsch, bei all dem wichtigen und schönen und kleinen und netten Bedienungen, alles leise und schön und fein, Spaß haben. Nie zu unlocker werden, weil man denkt, man macht jetzt was falsch. Man macht es eh falsch. Man
macht eh alles falsch dort, aber die sind ja so sehr tolerant und sie wissen ja auch, dass in dem Moment, wo du dieses Lokal betrittst, hast du wahrscheinlich schon einen Fehler gemacht.
Genau.
Also genau in der Sekunde, wo du über die reingelaufen bist. Und du wirst wahrscheinlich hunderte mehr machen, also weil die natürlich so eine ganz, ganz spezielle Tradition für alles haben und irgendwie für alles auch so ungeschriebene Gesetze und Regeln haben. Die kann man gar nicht alle kennen, wenn man da nicht groß wird. Und die sind sehr, sehr warmherzig und sehr, sehr offen. Also keine Angst haben. Also natürlich Nein. Jetzt nicht irgendwo reinrennen und laut zwei Bier und zwei Schnitzel bestellen auf Deutsch. Also so ne, respektvoll da reingehen, aber ohne die Angst, dass man alles falsch macht. Weil ich glaube, das hemmt einem ja manchmal, dass man, wie isst man das oder was bestelle ich da? Also habt wirklich den Mut, da reinzugehen und selbst wenn ihr was falsch macht, ist nicht schlimm. Die sind Japaner und Japanerinnen sind und wir haben das Wort dieses Mal nicht oft gesagt, aber jetzt passt es unfassbar hilfsbereit und herzlich, gerade an den Orten, wo natürlich auch Leute wie wir oder wie ihr hinkommen. Und da hat Jochen vollkommen recht, raus ins Abenteuer, ins Essens-, Kultur-, Kunstabenteuer, egal auf welcher Ebene. Wir haben ja jetzt gelernt in diesem Podcast, wie viele Ebenen es in der japanischen Küche gibt. Und das war auch im Moment nur ein Hauch.
Es hört nicht auf. Wie gesagt, du kannst in den Tempel rennen und kannst da Baumrinde essen. Ja. Ich habe da an Ritualen morgens teilgenommen, wo gebetet wurde. Dann haben die danach nur vegan gegessen. Du kannst...
Wir haben fast noch nicht mal über Trinken gesprochen. Also zum Beispiel, Japan ist ein Whiskyland. Also die in Schottland und Irland, die drehen manchmal völlig ab bei so Blindverkostungen, was die Japaner da an Whisky brauen. Wir haben noch gar nicht, also da könnte ich eine Stunde noch mal über Teilchen sprechen, über französische Teilchen, das habe ich schon mal gemacht, über Backkunst, weißt du? Also, oder über Limonaden, selbstgemachte Limonaden, weißt du? Also das ist einfach ein Universum. Sucht euch vielleicht in Deutschland, in der Schweiz, in Österreich, wo unterwegs seid, kann man ja auch im Netz immer gucken. Wir geben bestimmt auch bei uns auf dem Blog ein paar Tipps. Sucht euch auch hier, wenn man jetzt noch nicht hinreisen kann, sucht euch vielleicht, gibt es in eurer Stadt oder in eurer Gegend, das vielleicht auch einfach wirklich ein ganzer Tagesausflug, dass man sagt, okay, man fährt mit dem Zug von A nach B und geht dort japanisch essen. Da als Tipp Düsseldorf, wenn man jetzt nicht nach Japan reisen kann, ist Düsseldorf super. Man kriegt Restaurants aller Couleur, aller Japan. Es gibt Ramen-Restaurants, es gibt Sushi, es gibt bestimmt auch alle anderen. Es gibt japanische Bäckereien, es gibt japanische Supermärkte. Und solche Ecken gibt es auch in Berlin und in fast jeder größeren deutschen Stadt. Also nimmt vielleicht, wenn ihr vielleicht ein bisschen was davon mitnimmt, hier von Essen Japan, dann sucht es in Deutschland und Europa, weil manches davon und vieles davon gibt es auch hier bei uns.
Ja, und um's abzurunden, was ich immer so schön finde, was ich so für mich so den Sack so zugemacht hat, wie gesagt, wir haben die Oberfläche nur berührt, ist so, wie gesagt, du hast all den Kram, den wir jetzt genannt haben. Du kannst Völlerei betreiben. Du hast irgendwie auch Sachen, wo so Oktopus mit Wasabi und Schleim sozusagen. Du hast Natto, gegorene Sojabohnen, die so rumschleimen. Du hast Fischaugen, die du isst und sonst was. Ich habe irgendwann mal einen Koch gefragt, was ist das Wichtigste bei deinem Essen? Was ist das Essentiellste? Schmeckt dir am besten? Wirklich ein Typ, der mich echt umgehauen hat. Und er hat lange überlegt, wie Japaner das machen. Oh, ne, so. Und stand vor mir. Und die nehmen sich oft die Zeit zu denken und sagte irgendwann so, Reis. Und ich so, Alter, ne, was? Ja. Und dann sagt er Reis und ich frage so nach und dann überlegt er wieder lang und hat mir erklärt, warum. Eben, es gibt so viele Sorten Reis. Reis ist die Basis von allem. So viele Geschmacksfacetten. Und das hat es für mich so zugemacht, wo ich dann gerade in diesem Orbit schwebte, der Möglichkeiten und ich will alles und irgendwie sonst wo da. Und er sagte, brech es darauf runter. Und dann hat er noch gesagt, dass er tatsächlich auch die Gerichte, die er gemacht, teilweise danach ausrichtet, wie der Teller aussieht, den seine Frau ihm vom Töpfermeister holt. Und da war ich still. So, weil da ist alles zusammen, das Visuelle, die Kunst, die Liebe, die da drin steckt, die Würde, das Banale. Jeder Koch auf der Welt, der mit dir redet, sagt, der von Japan beeinflusst ist, sagt, es geht um die schlichten paar sehr guten Zutaten und wie du sie verbindest und sie nicht verstellst. Und das ist letztlich dann witzigerweise auch das, worauf das alles hinausläuft, wenn man in diesem Land auch länger ist. Du kannst Curry da essen, du kannst sonst was essen. Das ist es letztlich. Das ist für mich die Essenz und jetzt haben wir so ein bisschen davon angekratzt.
Jochen, vielen Dank.
Michael, danke. Das war abgefahren, was du da mit diesen Staubsaugern.
Jetzt habe ich dir was in den Kopf gepflanzt. Ich hoffe euch nicht.
Mochi und Staub, das muss ich echt mal fragen in Japan. Krass.
Ja, habe ich gelesen im sehr, sehr spannenden Artikel. Und ich will aber nicht so viel drüber nachdenken. Ich
lass uns lieber mit dem Reisbild da rausgehen.
Lass uns mit Reis rausgehen aus dieser Folge. Essen, Japan, Reisen, Essen. Wir haben großen Hunger. Wir hoffen, wir haben euch jetzt nicht in so einer komischen Situation erwischt, dass ihr jetzt Hunger habt und könnt euch jetzt nichts mehr irgendwie zu essen machen, weil es zu spät, zu früh, bei der Arbeit oder was auch immer ist. Das wollten wir nicht. Wir wollten euch Appetit machen auf Japan, auf diesen Teil von Japan, wo Essen einfach ein großer, Kulturteil ist. Und wir wollten auch das einlösen, was wir seit Jahren auch schon sagen. Ja, wir machen mal eine Folge über Essen in Japan, weil viele von euch das geschrieben haben. Gerne Feedback, wenn euch das gefallen hat oder euch nicht gefallen hat, dann sagt uns mal Bescheid. Das war ja für uns jetzt auch heute mal eine andere Form von Podcast, dass wir mal direkt übers Essen halt rangehen. Wenn ihr noch Tipps habt, wie immer, schreibt uns gerne Feedback. Wir freuen uns sehr bei Instagram, bei Facebook, bei iTunes. Gerne eine Rezension hinterlassen. Schenkt uns Sterne, wenn ihr wollt. Und folgt uns bei Spotify und wo auch immer ihr uns hört. Lasst was für uns da. Wir freuen uns sehr. Und wir bedanken uns für die Aufmerksamkeit, für den Support. Mehr zu dieser Folge gibt es natürlich auch wie immer auf unserem Blog. Ja. Da gibt es immer noch ein bisschen mehr, ein bisschen Zusatzinformationen, Reisen, Reisen, der Podcast, einfach am Netz, der Blog. Und wir haben auch einen YouTube-Kanal, vielleicht hört ihr uns auch darüber. Da gibt es auch alle unsere Folgen und immer wieder ein paar Extras. Also wir sind nicht überall, aber selected und in unseren Möglichkeiten geben wir alles, dass wir euch so viel wie möglich um die Ohren hauen können und da zu sein.
Itadakimasu.
Das heißt, tschüss, ich habe Hunger, ich gebe dir jetzt einen aus. Michi?
Ja genau, bei uns jetzt eine Pommes heißt das. Nein, das heißt, man ist dankbar fürs Essen und wünscht sich einen guten Appetit. Danke fürs Zuhören, wir sind auch bei Social Media, checkt mal die Bilder, die wir euch da posten, auch vom Essen und so. Lasst uns wirklich gern wissen, wie es war, würde uns sehr interessieren. Uns war es sehr wichtig, ich glaube, es war vielleicht die längste Folge, die wir je gemacht haben, aber es war ja auch ein wichtiger Inhalt. Passt auf euch auf.
Tschüss, bleibt gesund.
Reisen, Reisen. Der Podcast mit Jochen Schliemann und Michael Dietz.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.